herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ihr hört die Wortaristokraten. Viel Spaß mit der neuen Episode wünschen eure Gastgeber Mert und Stefan. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge. Es ist wieder Montag und das heißt natürlich Podcast Monday. Und heute haben wir ein ganz besonderes Schmankerl für euch und einen ganz besonderen Gast. Allerdings darf der sich erst gleich vorstellen, denn vorher stelle ich natürlich meinen kongenialen Partner, den ich wieder mit dabei habe, vor. Hallo Mert.
Einen wunderschönen guten Tag auch von mir in die Runde zum einzig wahren Fußball-Podcast. Doch bevor es losgeht, möchten wir beide uns bedanken. Und zwar beim Restaurant, wo wir gerade sind. Das ist das Saiji am Borgweg Nummer 11. Kommt hier vorbei, das beste Restaurant der Stadt. Vielen Dank dafür, dass wir hier sein dürfen. Und jetzt, so wie es bei uns üblich ist, darf sich der Gast selber vorstellen.
Auch das noch, ne? Moin, moin erstmal zusammen. Wie macht man das denn am besten so? Thomas Helmer, seit über 15 Jahren in Hamburg, geboren in Ostwestfalen, in Herford, aufgewachsen in Bad Salzuflen, in einer Kurstadt, was für junge Leute damals nicht so prickelnd war, weil man durfte nirgendwo Fußball spielen, auf jeder grünen Wiese. Es war alles für die Kurgäste reserviert. Also da hatten wir schon mal große Probleme, musste man sich durchsetzen. Bin dann irgendwann natürlich zur Schule gegangen, habe immer Kreisliga A gespielt. Ich mache mal den Schnelldurchgang. Bis zu den Senioren. Dann ein Jahr Landesliga. Dann Arminia Bielefeld, Dortmund, Bayern. Kurz in England gewesen, kurz bei Hertha noch. Bisschen Nationalmannschaft nebenbei noch. Weil ich hatte nichts zu tun unter der Woche. Nein, durfte ich natürlich spielen. War tolle Geschichte. So, mittlerweile werde ich jetzt 54. Ja, genau. Hab 4 Kinder. Allerdings mit 2 Frauen. Ja, was kann ich auch noch erzählen? Und bin im Fußball wie immer verbunden geblieben. Ich sage an der Stelle auch gerne, ich habe nichts Gescheites gelernt. Deswegen bleibt man dann da, wenn man Fußball gespielt hat, wo man eben die ganze Zeit sich aufgehalten hat. Und jetzt rede ich halt drüber, spiele weniger und macht genauso viel Spaß.
Ja, nichts Gescheites gelernt, aber 1,8er Abiturabschluss.
Weiß kein Mensch, wie das gekommen ist. Ich habe es nicht gekauft, wollte ich nur sagen.
Also kein Gerücht.
Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte auch, ich habe versucht, mich damals schon ein bisschen da durchzuwinden und habe einfach meine Abifächer nach den Lehrern ausgesucht. Ich weiß nicht, wie das bei euch war oder bei allen, die heute zuhören. Ich habe wirklich die genommen, mit denen ich am besten klarkam. Da waren mir die Fächer völlig egal. Also deswegen hatte ich Chemieleistung zum Beispiel. Wer nimmt Chemieleistung?
Was habe ich, glaube ich, nach der 5. direkt abgewählt?
Genau, so wie eigentlich auch. Bio habe ich sofort abgewählt und Physik hatte ich keinen Bock. Aber Chemie war der beliebteste Lehrer, der war am coolsten. Und also das. Dann Geschichteleistung. Okay. Lernen konnte ich immer ganz gut, also auswendig lernen. Bei Geschichte dann beim Weltkrieg oder sonst was, da konnte man halt viel lernen. Da musste man nicht mehr machen. Deutsch war das dritte. Und bei mir an der Schule gab es dann in Bad Salzuflen, haben wir schon gesagt, gab es als viertes Fach, ich konnte nur Sport als viertes Fach nehmen, nicht als eines der drei ersten, auch nicht als Leistungskurs. Dazu kam, dass mein Sportlehrer total Fußballhasser war, überhaupt keinen Bock auf Fußball hatte. Er hatte immer Leichtathletik gemacht, Touren und grausam. Und letztendlich ist dann Sport eben dann, wo man mündlich und praktisch was machen muss. Ich hatte dann Basketball, das ging dann noch so halbwegs. Bin leider nur zur mündlichen Prüfung, ich glaube, in der Dreiviertelstunde zu spät gekommen, weil ich bei Arminia Bielefeld morgens getrainiert habe. Dann war ein Stau und dann bin ich zu spät gekommen. Dann haben die drei Lehrer da schon gesessen, hatten dementsprechend gute Laune. Und dann haben sie mich noch irgendwas gefragt, das werde ich nicht vergessen. Erklär mal beim Basketball, was der Achterlauf ist. Was ist denn der Achterlauf? Keine Ahnung. Also ich wusste es nicht. Letztendlich war natürlich, Praxis war nicht so schwer. Da, glaube ich, habe ich eine 1 bekommen, aber eben mündlich eine 3-. Und das war dann so ein Drittel zu zwei Drittel. Also das mündliche wurde zu einem Drittel.
Das ist ja noch gut gelaufen bei 45 Minuten zu spät.
Deswegen war dann am Ende Sport mein schlechtestes Abiturfach mit einer 2.
Hat den Durchschnitt also noch runtergezogen.
Ja, eigentlich hat Sport das Ganze versorgt. Um es ganz deutlich zu sagen.
Ja, okay, das zur Schullaufbahn. Genau. Sehr spannend. Hätte ich vielleicht auch danach meine Leistungskurse auswählen sollen nach den Lehrern.
Und du musst einen guten Freund. Also ich hatte mein bester Freund, der ist auch Patenonkel meiner Tochter jetzt. der dann, wenn ich nach im letzten Abi-Jahr hatte ich schon einen Profivertrag bei Arminia Bielefeld, also einen Halbprofivertrag. Das heißt, ich bin natürlich dann öfter, ihr wisst das ja auch, wenn es auf die Prüfung zugeht, so viel Unterricht ist ja nicht mehr. Man muss dann zwar viel lernen, geht aber nicht mehr so oft in die Schule. Ja. Bin ich aus dem Training gefahren. Der hat für mich dann immer alles mitgeschrieben. Das war gut, er hat alles geschrieben und wie gesagt, ich habe es dann gelernt und der hat mir da sehr geholfen.
Das ist natürlich wichtig, denn ich hatte Mert als guten Freund und ich war in meinem Abitur
ja zu faul zu schreiben.
Aufkommen noch da, der hat mir nie was mitgeschrieben und deswegen ja, habe ich da keine 1,8.
Ja, so ganz genau stimmt das nicht, aber ja, es kommt schon hin, weil ich war selber nicht oft in der Schule, weil wir auch damals noch Training hatten und alles, da war Schule dann ja, eher zweitrangig und dann hat man andere Dinge gemacht. Aber wir sind durchgekommen, haben leider auch unser Abi eingetütet, muss man sagen.
Wieso leider? So gut.
Ja.
Ein Glück.
Schon gut. Ja, ein Glück.
Also bei uns sagt man, also in Nordrhein-Westfalen sagen sie immer, das wäre das leichteste Abi, das weiß ich nicht.
Wahrscheinlich ist es
leichter
gehört.
Als in Bayern, aber.
Habe ich auch gehört. In Hamburg ist es ganz schwer.
Ja. Ich wollte euch gerade eine Brücke bauen. Hast du nicht gemerkt? Also das ist vorweggenommen.
Ja. Danke dafür.
Ja, bitte.
Nee, ich habe ja im Osten die Schule begonnen oder in Brandenburg noch und da war das natürlich deutlich schwerer als in Hamburg. Aber ich habe es auch hier noch zu Ende gebracht. War dann natürlich leichter für mich, für Mert war es von Anfang an leicht, aber gut. Schließen wir mit der Schulphase mal ein bisschen ab, gehen wir mal zum Fußball, da hast du ja auch in der Bundesliga ein bisschen was erreicht. 390 Pflichtspiele in der Bundesliga, dazu kommen dann noch über hunderte weitere Spiele in diversen Pokalwettbewerben. 3 deutsche Meisterschaften, einen UEFA Cup gewonnen, einmal DFB-Pokal, einmal, Achtung, Europameister. Ja, natürlich viele Erfolge, die du da gefeiert hast, aber welche Saison war denn in deinem Profileben so die spannendste? Welche würdest du gerne nochmal durchleben?
Naja, das beste Jahr war sicherlich, ich wollte übrigens noch sagen, ich das vergesse, ich musste dann nach der Schule zur Bundeswehr. Ne? Das war auch ein Vorteil, weil da war noch Bundeswehr, glaube ich, 18 Monate. Ich habe die volle Grundausbildung gemacht. Ich war ein Kerl, ja. War mit Icke Hessler auf einer Stube. Damals ging es nach dem Alphabet, also Helmer, Hessler vom H und dann waren die neben. Und Icke hatte damals, ich komme gleich wieder zurück zu meinem besten Jahr. Es gab so einen Watchman, ich weiß nicht, kennt ihr die Dinger noch?
Nee, ne? Nee.
So einen ersten kleinen tragbaren Fernseher im Prinzip.
Okay.
So, okay, ja,
mit Antenne. Hatte er, ja, genau. Und das war, wir waren 86 bei der Bundeswehr und dann, da war ja Weltmeisterschaft in Mexiko, die haben immer nachts gespielt. Und dann haben wir immer die anderen, die nicht so Fußball interessiert waren, bei uns auf dem Zimmer oder auf der Stube hieß es ja. Einer musste Wache schieben, ne? Weil ab 22 Uhr war Licht aus. Und dann haben Icke und ich uns immer unter die Bettdecke gelegt und haben uns über die Spiele angeschaut, die ganze Nacht. Und das war schön. Und das war eben auch gut. Bundeswehr, ich wusste nicht, was ich studieren sollte nach dem Abi. Ich dachte, gehe ich erstmal zur Bundeswehr und dann spiele ich da ein bisschen Fußball. Und ja, so hat sich das dann ergeben.
Ja, hast du vielleicht auch ein paar Tugenden mitbekommen für später.
Bei der Bundeswehr?
Disziplin.
Ganz ehrlich, das war die sinnloseste Zeit, die ich, glaube ich, erlebt habe.
Das hört mein Schwiegervater jetzt nicht sehr gerne.
Ich weiß, aber muss ehrlich sagen, was da, also da, ich sag mal jetzt, Icke und ich vielleicht nicht, aber was da auch teilweise schikaniert wurde von den sogenannten Vorgesetzten und da wurden echt Sachen gemacht, die, wenn man die hinterfragt, ja, also braucht man nicht alles. Einiges sicherlich kann man auch mitnehmen, aber vieles brauchst du nicht
wirklich. Nostalgie pur, also kann man sich vorstellen, Thomas Helmer und Hessler zusammen unter der Bettdecke schauen wir.
Ja, Icke hatte natürlich das große Glück, der war schon damals bei Köln unter Vertrag und die haben UEFA Cup gespielt. Mhm. Das heißt, der durfte immer weg in der Woche. Der war nicht so oft da. Dann habe ich immer gesagt, lass das Gerät hier. Das
ist auch heute unvorstellbar.
Es gab damals auch noch sagt ihr das was, 36-Stunden-Übung?
Nee.
Wirklich 36 Stunden bist du dann draußen irgendwo, weiß nicht mehr, wo das jetzt war, in der Nähe von Essen irgendwo auf dem Berg oder was. Das werde ich nicht vergessen. Und da musstest du da Streife laufen oder wie heißt das dann? Keine Ahnung, Wache halten und was weiß ich. Ja, das musst du aufpassen, dass das Feuer nicht ausging. Total. Ich sag's nicht nochmal, was ich eben gesagt habe. Und neben uns waren die Amerikaner, weiß ich noch, die hatten. Irgendwann musst du ja vielleicht auch mal, gehst ins Gebüsch, auf einmal steht da so eine Frau vor mir, eine Amerikanerin im Anschlag mit der Knarre. Die hatten ja auch so richtige Munition, ne? Also keine Platzpatronen.
Oder, okay.
Oder sogar im Dunkeln so, denkst du, oh, schönes Erlebnis. Ja. Also, da war schon einiges dabei. So, jetzt aber, pass auf, du hast ja 390, ne? Ich glaube sogar 190 für Dortmund und 191 für Bayern. Ne?
Richtig, ja.
Ja, guck mal, siehst du.
Hast du dich super.
Das hat mir neulich nämlich jemand wieder erzählt, aber insgesamt war 96 wahrscheinlich das kompletteste Jahr für mich.
Mit dem Gewinn der Europameisterschaft.
Ja, und UEFA Cup haben wir auch gewonnen. Ja. Also, wenn du dich daran Einers in Barcelona zu spielen, ist, pff, ist der Hammer. Wir haben vor allem weiße Trikots, weiß, ihr Fußballer wisst das ja, ne? Weiß mag man besonders gerne, fand ich immer. Ja, auch wenn die nachher total dreckig waren, aber das hatte irgendwas. Hatten ganz besondere Trikots. Eine ganz junge Mannschaft und eigentlich gar keine Chance. Im Hinspiel hatten die dann schon eine Halbzeit hergespielt. Und, ne? Spielst du auf diesen, beziehungsweise wenn man so früher da runterging, war rechts bei den Gästen immer eine Kapelle. Mhm. So nach dem Motto, geht nochmal beten, bevor es jetzt da rausgeht. Ich weiß nicht, ob ihr es mal gesehen habt. Ja. Und dann gehst du halt nur ganz runter und so vier Stufen hoch. Und dann siehst du nichts, weil das Stadion so hoch ist. Und wenn es abends noch dunkel ist, ist es
Wahnsinn.
Ja. Und dann bist du erschlagen. Ich habe nie wieder auf einem größeren Platz gespielt und musste so viel laufen wie da. Super Rasen, perfekt. Aber also diese Maße des Platzes, unfassbar.
Das ist bis heute ein Riesenvorteil, glaube ich, von Barcelona und so. Vor allem mit dem Spiel, was sie da aufziehen und der Platz.
Ist genauso in der Bundesliga, ne? Ja. Haben wir immer Probleme in Freiburg, weil der war quadratisch, der Platz. Oder ist quadratisch, ne? Ja. Der ist so, fast so breit, wie er lang ist. Freiburg hat es immer super ausgenutzt, aber wir kamen überhaupt nicht mit klar. Genauso in Barcelona eben. Ja. Der war riesig, ne?
Ja.
So, so. Und wenn du dann als Gastmannschaft kommst, das ist echt schwierig. Ja, also dieses Jahr aber wahrscheinlich, wo wir dann nicht Meister geworden sind. Und da ist eben einfach viel passiert. Otto Rehhagel war damals Trainer, ich weiß nicht, ob er euch erinnert.
Ja.
Und dann haben wir auch irgendwas gemacht, was würde ich heute nie wieder machen. Ich habe mich auch bei Otto mehrmals dafür entschuldigt nachher. Wir haben dann eigentlich, wir haben schlecht gespielt in der Bundesliga, haben die entscheidenden Spiele auch zu Hause dann verloren. Zwei, glaube ich, sogar gegen Hansa Rostock war es 0-1, das andere weiß ich nicht mehr. Haben dadurch die Meisterschaft auch verspielt und der Mannschaftsrat in dem Sinne, also das war, glaube ich, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann, Uli Kahn und ich waren das damals. Wir haben mit dazu beigetragen, dass wir gesagt haben, es geht nicht mehr mit Otto Rehhagel, vier Spieltage vor Schluss. Und so. Und er saß dann da wirklich im Kreis mit dem ganzen Präsidium mit uns. Und das, ich würde das als Spieler nie wieder machen, sondern ich sage mal in Anführungsstrichen, an so einer Entscheidung teilzunehmen. Das
also,
hört sich nicht, es war nämlich unsere Schuld. Also es war wirklich unsere Schuld. Weil Otto war menschlich einer der besten Trainer, die ich hatte. Und da haben wir ihn echt hängen lassen. Weil wir einfach schlecht gespielt haben und haben das Alibi so rübergeschoben. Und das gehört aber auch zu dem Jahr 96, genau, oder zu der Saison 95, 96, genauso wie dem zur Europameisterschaft, wo dann einer nach dem anderen, ich sag mal, wie die Fliegen ausfiel, irgendeine Verletzung. Freddy Bobic kugelt sich die Schulter aus, macht vorher das beste Spiel überhaupt, als rechter Verteidiger, habe ich zu Freddy immer, das war sein bestes Länderspiel, rechter Verteidiger. Musste er nämlich machen, weil Thomas Strunz rot bekommen hatte dann gegen Italien. Jürgen Kohler gleich verletzt im ersten Spiel, das Knie kaputt. Nachher Kreuzbandriss bei Steffen Freund, ich glaube, die da als Innenmann drin. Und wir haben überlegt, wen wir ein Feldspielertrikot geben, Uli Kahn oder Uli Reck, aber wir konnten uns nicht so,
wir konnten uns nicht so richtig einigen.
Schwer. Dann haben wir gedacht, vielleicht spielen wir dann doch lieber in Unterzahl, wenn es so weit kommt. Ja, aber es war wirklich so. Jens Todt wurde nachnominiert. Also, aber es war ein sensationelles Turnier. Wir haben rauf und runter immer in so einem Ghetto-Buster haben wir immer Football's Coming Home. Ja. Haben wir immer wieder auf. Wie heißt das? Wiederholung? Ja, ja, genau. Immer wieder. Das lief wie so eine Schleife. Die Masseure sind verrückt geworden. Aber das gehört alles dazu. Und damals hatten wir eben auch medizinische Abteilung, so war sensationell. Vor dem Finale. Ich wollte unbedingt mal Wimbledon mir angucken, es war zur gleichen Zeit. Ich weiß nicht, ob ich da noch erinnert. Boris Becker bricht sich das Handgelenk da.
Okay.
Liegt dann auch noch bei uns oben bei Müller-Wofer da irgendwo auf dem Bett und sagt, oh, wann bin ich denn endlich dran? Ja, Boris, halt die Klappe, du bist eh rausgeflogen. Ich kann nicht mehr spielen. Hier, die Jungs müssen fit werden. So. Ja, hast auch wieder recht. Aber die medizinische Abteilung, die hat da echt. Also vier Tage vor dem Finale. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Meine Knie waren beide ziemlich lediert. Bin also nicht zum Tennis gegangen, sondern alle vier Stunden hat mich mein Masseur damals, Hans Montag, behandelt. Alle vier Stunden.
Ja, aber nachts. Da hast du auch die nachts. Opfer gebracht für
ja,
das
auch,
Land.
Ja, aber auch nachts. Der hat einen Schlüssel für mein Zimmer. Hat er mich da irgendwie weg dahin geschleppt, auf die Pritsche gelegt eine Stunde, dann habe ich wieder ins Bett gebracht. In den vier Tagen lagen dann nur Jürgen Klinsmann und ich. Jürgen hatte dann Faserriss oder was, glaube ich. Konnte das Halbfinale ja nicht spielen. Und die anderen sind schon alle auch gar nicht mehr reingekommen. Ja, ach, die beiden Invaliden. Mhm. Und sie weiß, auch noch sieben Stunden vorm Spiel bin ich da, nicht Hyde Park, war so ein anderer kleiner Park, damals mit Uli Bierhoff gelaufen. Oder war es nicht, war so Abend vorher. Abend vorher und nächsten Tag. Hab zu Müller-Wofel gesagt. Nee. Der ganze Bus, also der Strang hier oben, der Oberschenkel, der zum Knie führt, ist total hart. Mhm. Ja, wenn der, bist du ja auch, wenn der hart ist oder nicht geschmeidig ist, kannst du ja nicht sprinten, nichts. Müller-Wofel, komm, muss ich mir nochmal angucken, guck dir das an. Müll. Taste das ab. Ja, hast du recht, da habe ich was vergessen. Sag ich, Müll. Du hast ja was vergessen. Ja, machen wir jetzt. Ja, ich sag, pass auf. Ich habe das noch nie gemacht. Ob das jetzt in 7 Stunden hinhaut oder 8 Stunden, ist ja egal.
Ja.
Ich kann ja nicht garantieren. Was wollen wir machen? Ja, gut. Habe ich kurz überlegt, habe ich natürlich gesagt, okay, wie oft wird es noch vorkommen, dass du ein Finale spielst in Wembley? Nie wieder, ja. Bei der Europameisterschaft. Ich war ja schon 31. Da kommt volles Risiko. Wenn mir das Ding um die Ohren fliegt, habe ich Pech.
Ja.
Aber es hat dann Gott sei Dank.
Das sind ja meistens auch die wahren Helden, ne? Das Team hinter dem Team, die ganzen Super. Physios und Ärzte. Ja. Und die kriegen ja meistens leider zu wenig Kredit für das, was sie tun.
Naja, also unsere Masseure, Physios sind ja, heißt es ja heute, ne? Das heißt ja alles ein bisschen anders. Die haben, bin ich lügen, aber ich glaube 10 Kilo abgenommen während des ganzen Turniers. Also die ganzen 6 oder 8 Wochen, wie jetzt, in denen wir zusammen waren, weil die nur geackert haben. Die haben ja auch nach dem Spiel sofort, das hieß damals Auspressen. Also da gab es für jeden, der gespielt hat, gab es nochmal eine Massage. Ne? Eine kürzere, aber schon mal, damit die Muskeln wieder ein bisschen gelockert werden und so weiter und so fort. Dann gab es Infusionen. Wir lagen da mal alle nebeneinander. Ja, schneller ins Blut geht, als wenn du Tabletten nimmst oder Nahrungsergänzungsmittel. Ja. Also gab es dann immer Magnesium natürlich relativ viel, damit die Muskeln auch wieder ein bisschen schneller regenerieren.
Ja, wenn man das heutzutage sieht, was die Spieler für ein Pensum haben, was für Spiele die da abreißen müssen, vor allem in England, ist ja schon. Manchmal stellt man sich dann schon die Frage, wie die das alle hinkriegen.
Ja, gut, bin ich natürlich ein bisschen alles professioneller geworden, die Vorbereitung.
Nee, bin ich ein bisschen anderer Meinung sogar, muss ich sagen. Also,
ja?
Ja, ich verstehe das immer nicht, dass die alle spielen, dass die immer alle jammern. Wir müssen so viel spielen und so. Also, ich habe viel lieber gespielt als trainiert.
Ja, das sowieso.
Du spielst doch lieber im Wettkampf, als wenn du da im Training. Natürlich hast du einen Vorteil im Training, du kannst auch mal ein bisschen rumdaddeln vielleicht. Du musst nicht ganz so viel machen, aber wir wollten immer spielen.
Mhm.
Also deswegen dieses oft Gejammere. Ja, diese Belastung jetzt. Ja, natürlich ist das Spiel schneller geworden, brauchen wir gar nicht drüber reden. Das ist auch anders geworden. Das sieht man ja auch. Deswegen werden ja auch kleine Fehler relativ schnell bestraft, finde ich. Wenn da mal eine Lücke ist und so. Dann sind die schnell genug, die Spieler, um das gleich auszunutzen. Aber ich weiß nicht, dass alle jetzt sagen, die Belastung ist zu hoch. Und warum? Nehmen wir mal Eintracht Frankfurt jetzt.
Ja.
Super. Die haben Bock auf die Europa League. Friedi hat das auch erzählt letzte Woche bei uns. Doppelpass. Also, der hat gesagt, das ist das Beste. Schön, das gibt es doch nicht in Mailand spielen. Es ist zwar ein altes Stadion, aber da wolltest du es doch immer hin. Dafür spielst du ja auch eine Saison, dass du dich qualifizierst.
Oder
gewinnst den Pokal, um da spielen zu dürfen. Also ist ja auch eine Auszeichnung dafür, das, was du letzte Saison geleistet hast. Deswegen, ich kapiere das nicht so ganz. Und Dreifachbelastung finde ich schon ganz fragwürdig, weil die Pokalspiele, wenn du bis ins Finale kommst, das sind 5, glaube ich, ne? Oder? Maximal.
Ja.
Und die sind ja relativ weit auseinander.
Ja, das ist die alte Schule, die da vielleicht noch ausspricht.
Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen, natürlich in England sind nochmal ein bisschen mehr Spiele. Natürlich spielt man als Spieler lieber, aber ich glaube, es ist auch immer so ein bisschen die Trainingsarbeit vom Trainer oder vom Team, Fitnesstrainer und, was da mit reinspielt. Wenn man dann sieht, zum Beispiel Schalke hat zwischenzeitlich 8, 9 Verletzte, so, dann kann auch irgendwas in der Trainingssteuerung nicht stimmen. Und das muss eher dann hinterfragt werden, als dass man immer sagt, es sind zu viele Spiele. Denn die anderen Mannschaften, die spielen dann dieselbe Anzahl, Bayern München oder Borussia Dortmund, und da ist es dann
nicht. Ich war ja am Schluss in England, ne? Da 2000 bei Sunderland, das waren auch Steiger. Ja? Die Mannschaft ist 7. geworden. Wie sie es geschafft haben, ist mir bis heute ein Rätsel. Aber die Mannschaften von 7 bis, also wie viele Mannschaften haben wir? 20, ne?
Mhm.
Ja, klar.
Ja.
Die waren fast alle gleich. Ne? Da oben waren dann die auch jetzt oben sind. Also da war es natürlich schon professioneller. In Sunderland gab es nie, ich habe es nie einmal erlebt, 2-mal am Tag Training.
Okay. Ja.
Nie. Es gibt immer eine Lieblingsgeschichte, die ich mir auf Veranstaltungen erzählt habe. Erstes Spiel spielen wir bei Chelsea.
Ja.
Ich war 2 Wochen vorher erst dazugekommen und saß auf der Bank, um mehr spielen und denken, oh Gott, 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Ich glaube, wir haben einen Keimer vorm Tor.
Ja.
So. Also 0-4 geht das Ding aus. So, im Bus zurück von London nach Sunderland. Also von einmal quer durch England. 5 Stunden oder 6 Stunden. Und ich so, oh, kommt der Trainer irgendwann zu mir nach hinten? Sagt, na, wie fandest du das Spiel heute? War schon schwierig. Nee, haben die Jungs super gemacht. Ah, ja, gut gemacht. Ja. Okay, ist mein Englisch so schlecht oder was? Verstehe ich denn nicht richtig? So, dann ging es so los. Oder, das war das echt. Eine Stunde später Musik an, Karten raus. Ne? So kann man sich es wirklich vorstellen. Okay. Dann gehe ich zu ihrem Spieler hinzu. Wann ist morgen Training?
Freimorgen.
Sunday is off. Sunday is off. Bei uns immer Sunday is off. Wir spielen nicht international, aber Sunday is off. Okay. Nächste Stunde ich zum anderen Spieler. Sag mal, am Montag. Training? Wann? Wo? Monday is off.
Okay. 2 Tage frei.
Trotz der Niederlage 2 Tage frei gehabt.
Im Moment. Das war es ja noch nicht. Ich sag, was ist Dienstag? Ja, hier. Haben Sie mir einen Zettel gegeben? Da treffen wir uns. Ich denke, was ist das denn jetzt? Ne? Irgendein Gym oder ne? Irgendein Fitnessraum oder Besprechungsraum. Letztendlich war es ein Italiener. Italienisches Restaurant. Mannschaft schon da. Und Trainer und Co-Trainer kamen eine Stunde zu spät. Und die Tische gedeckt. Haben sie alle hingesetzt. Da schön gegessen, getrunken. So, und ich dachte, das muss doch mal irgendwas passieren. Geh also wieder zum Spiel. Oder frag am Tisch bei mir, wann ist denn heute Nachmittag Training? Ja, yeah, nee, wir gehen jetzt in den Pub oder Golf spielen. Oder kannst du noch, geh am besten nach Hause. Ja, ich sag, ja gut, letzte Frage, wann ist Mittwoch? Ja, Wednesday ist auf. Wir haben 4 Tage nicht trainiert. 4 Tage nach dem 0-4, nach dem ersten Spiel als Aufsteiger. Dann haben wir am nächsten Tag trainiert von 10:30 bis 11:15.
Auslauf und 11.
Die haben immer gerne auf dem halben Feld, dann hat er auch immer gern so 11 gegen 11 spielen lassen, aber noch mehr. Ne? Mhm. Überhaupt kein Platz. Du musstest überhaupt nichts machen, laufen. Freitag, nochmal 10:30 bis 11:15, dann sagt er so am Ende des Trainings, der Trainer, mach jetzt noch so 5 Sprints, ne? Wollen die über 30-Jährigen das machen oder wollt ihr schon mal reingehen?
Bist du reingegangen?
Klar, ich fühle mich nicht an, verarscht und so. Bin ich reingegangen. So, und Samstag kam Arsenal, 1-0 geschlagen und sagt der Trainer, ja, hab ich doch gesagt.
Das ist alles wunderbar, das läuft doch alles.
Das ist Magier.
Also ich hab irgendwann nur noch wirklich in mich reingegrinst, ne? Weil, wenn du das kennst aus der Bundesliga, auch diesen ganzen Druck, ne? Das beobachtet und so weiter. Mhm. Wahnsinn. Teilweise Spieler, abends noch irgendwo wollen wir ein Bier trinken. Nächsten Tag saß der in der Kabine, hatte ein blaues Auge, die Nase gebrochen. Es ist alles nicht passiert.
Am Ende des Tages alles richtig gemacht, wenn man dann nochmal.
Ja, aber das war, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Weil wir haben über die Belastung gesprochen.
Ja. Ne? Ja.
In England auch. Die spielen ja da über Weihnachten die Boxing Day. Mhm. Da auch durch, ne? Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, da kicken, die können kaum noch laufen dann. Aber die haben es alles nur, auch meine Truppe damals, über den Willen gemacht. Mhm. Weil fit sein konnten die nicht. Auch in der Vorbereitung wurden die 2-mal trainiert. Ne?
Ja.
Die konnten es nur wirklich, hast natürlich gemerkt, 60, 70 Minuten, dann war meistens vorbei. Aber wenn sie bis dahin geführt hat, dann haben sie es verteidigt. Und also das hatte nichts mit Trainingsmethode
oder so. Okay.
Es ist natürlich auch ein paar Jahre her, das gebe ich zu, so 2000 und so, aber Wahnsinn.
Das ist verrückt.
Muss man erlebt haben. Also ich habe auch dann irgendwann, ich habe echt nur noch gelacht, so vor mich hingelacht. Und wenn ich mal zum Training gekommen bin, dann war gut, wenn nicht, war auch egal. Am Anfang haben wir dann mittwochs die europäischen, also die aus anderen europäischen Ländern waren Schwede dabei, ein Franzose, haben wir uns mal getroffen, um dann wenigstens eine Laufeinheit für uns zu machen, damit wir nicht ganz einrosten.
Ja.
Aber jemand habe ich auch sein lassen. Was soll denn das?
Wofür? Aber das muss ja für dich ein kompletter Kulturschock gewesen sein, weil du vorher ja immer Training, gutes Training hattest. Ja, hattest ja auch diverse Trainer.
Ja, ich habe dann wirklich, meine Freunde sind dann mal am Wochenende gekommen, immer eingeflogen. Ich war in Newcastle gewohnt, das ist neben Sunderland. Die Hammer ist damals nach Liverpool, ich habe sein Haus übernommen und dann hatte ich da irgendwie 5 Schlafzimmer, dann kamen die mal alles ganze Wochenende. Jetzt wäre halt einmal gar nicht mehr zum Spiel gegangen.
Ja.
Ich habe lieber Bundesliga geguckt bei mir. Damals über Premiere. Und mache ich irgendwann mein Handy an und dann mein französischer Mitspieler, Thomas, where are you? Your shirt is in the dressing room. Ich sollte zumindest auf der Bank sitzen bei dem Spiel. Ich stand auch schon auf dem Spielberichtsbuch. Dann haben sie mich nicht gefunden und nicht erreicht. Dann haben sie einfach durchgestrichen und dann drauf geschrieben. Also die Presse hatte das auch alles schon.
Das kann man sich ja. Und was war das denn?
Das sind aber echt so Geschichten.
So ein Profileben hätte ich auch gerne gehabt.
habe ich nachher diese Reserverunde, oder wie hieß das, Reserve?
Ja, ja.
Mit den ganz Jungen immer gespielt. Aber ja, das hat Spaß gemacht. Das war, werde ich nicht vergessen, auch montagsabends in Sunderland. Montagabend kommt die, also diese Reservetruppe von Manchester United. Strömender Regen, Wind, es war schweinekalt, Entschuldigung. Wir mit den ganzen Alten gespielt, weil das war aber prestigemäßig. Mhm. Mussten wir, sollten wir nicht verlieren. Haben wir auch, glaube ich, 2-1 gewonnen. 27.000 Zuschauer. Ich kannte keinen von den Jungen da. Das waren nur 17, 18-Jährige bei Manchester.
Krass.
Aber das war wieder eine super Geschichte. 27.000.
Wahnsinn.
Bei strömendem Regen. Und die haben uns abgefeiert, dann haben wir gewonnen. Ich dachte, okay. Weil es alles erreicht ist, gut jetzt.
Ja, unfassbar. Die Premier League ist ja auch nochmal ein Thema für sich momentan. Bundesliga, Premier League. Kann man auch nochmal drüber sprechen. So, wie siehst du das alles? Wie siehst du die Entwicklung der Bundesliga momentan? Ist das, kam ja jetzt schon ein, zwei kritische Stimmen, dass der deutsche Fußball und die Liga ein bisschen hinterherhängt.
Naja, die Ergebnisse waren natürlich ernüchternd jetzt, ne? Muss man ganz klar sagen. Also, ich habe jetzt, haben gestern auch nochmal darüber diskutiert, ich habe Liverpool zum Beispiel jetzt auch nicht so überragend gesehen in den beiden Spielen gegen die Bayern. Ne? Mhm. Also Bayern haben auch ein Spiel gut gemacht, aber so im Rückspiel hatte man ja gar nicht das Gefühl, zweite Halbzeit, da passiert noch was. Also war mein Eindruck, ich weiß nicht, wie es euch ging. Bei Dortmund war es ähnlich. Dann zu sagen, ja, einer in Tottenham, die erste Halbzeit war auch okay, aber dann kriegst du halt so zwei, drei Dinger dann auch noch völlig unnötig. Und im Rückspiel steht, glaube ich, der King einmal vor der Kiste, ne? Und dann war es auch. Da sieht man schon noch ganz schön Unterschied. Wobei ich bei Dortmund jetzt noch ein bisschen Verständnis habe. Junge Mannschaft, spielen sowieso schon sehr am Limit. Und bei Bayern ist genau das Gegenteil. Problem, die können nicht mehr ans Limit gehen.
Ja, bei Dortmund, das wissen sie auch. Bei Dortmund war natürlich ein bisschen das Problem, glaube ich, dass jetzt in dieser Phase, dass das Rückspiel jetzt auch nochmal stattgefunden hat, wenn man da vielleicht nochmal ein bisschen besser jetzt drauf gewesen wäre, wäre vielleicht was drin gewesen, auch wenn Tottenham natürlich auch schon seit Jahren so zusammenspielt, auch schon stark jetzt.
Aber die hatten jetzt auch ihre Delle gerade.
Genau, die hatten halt auch.
Die waren in der Liga dran eigentlich so, ne? Die waren ja nicht weit weg von Liverpool und City. Und dann haben sie, glaube ich, auch gegen Burnley verloren oder irgendwie so Spiele,
wo du auch denkst. Während Dortmund so ein bisschen wieder in der besseren Phase jetzt gewesen, so wie es jetzt hoffentlich wieder wird, damit es spannend bleibt, dann wäre was möglich gewesen. Ja. Ne? Aber so ist dann einfach die Qualität. Sieht man dann bei Tottenham dann Harry Kane. Ja,
bei Hoffenheim war es, ne? Ich meine, die haben mal, haben immer zwei Tore geschossen gefühlt, aber haben auch mal drei oder vier gekriegt oder noch mehr. Also, die haben schon versucht, so weiterzuspielen, aber auf internationalem Niveau ist das immer noch was anderes. Und wenn du da einen Fehler machst, so wie, nehmen wir wieder Manuel Neuer, verschätzt sich einmal.
Ja.
Dafür sind die
das
Spieler
kann alles zu bedeuten.
Ja, die nutzen das sofort. Ne? Also, und Dortmund wiederum, oder auch Hoffenheim, die brauchen halt auch sehr viele Chancen, um ein Tor zu machen, um das dann auszunutzen. Ich glaube, da sieht man schon noch.
Ja, also bei Hoffenheim deutlicher kann man kein Lehrgeld zahlen.
Gut, Schalke, wollen wir nicht drüber reden.
Ja. Ja, das war, also uns war es eigentlich auch klar, wo wir jetzt die Champions League so ein bisschen analysiert haben, haben wir das schon befürchtet, dass es das aus ist für die deutschen Teams. Klar haben wir jetzt gehofft, dass Bayern das vielleicht nochmal macht. Dortmund vielleicht auch, aber das ist ja auch das Ernüchternde, dass man sagt, jetzt Tottenham, auch Liverpool waren jetzt nicht die stärkste, in der stärksten Phase in der Saison und trotzdem hat es nicht gereicht so. Und dann denkt man sich schon natürlich, glaube ich, als Fan vom deutschen Fußball, so wo geht die Reise hin?
Und man muss vielleicht sagen, wenn Bayern in zwei Spielen nicht wirklich so Torschancen kreiert gegen einen Gegner, so, dann kann das auch einfach nicht reichen. Und
das ist genau, was ihr sagt, oder? Habe ich nämlich auch gedacht. Lieber gegen die englischen Mannschaften natürlich im späten Verlauf der Saison spielen jetzt. Ne? Da sind sie nicht mehr so frisch wie am Anfang, weil sie eben so viele Spiele gemacht haben, auch im Winter durchgespielt haben, wie wir gerade gesagt haben. Das war für mich auch die Chance eigentlich für Bayern, oder zu sagen, dass Bayern eine Chance hat, wenn Liverpool eben auch ein bisschen müde wird, vielleicht nicht mehr diese Dynamik hat. Aber die Bayern haben sie halt auch nicht. Ne? Mhm. Ich dachte erst in der Bundesliga, da waren sie ja topfit.
Ja.
Aber dafür reicht dann die individuelle Qualität einfach in der Bundesliga noch aus. Wenn international so ein Van Dijk da hochsteigt oder hinten steht wie so eine...
Das ist einfach nur gewachsen. Das ist einfach nur Qualität, ne? Also dann.
Ja, das ist auch so. Also vielleicht kommt es mir auch nur so vor, ich weiß nicht, wie ihr es verfolgt, dass diese Standardsituationen auch so dieses Jahr oder diese Saison enorm wichtig wieder sind, finde ich. Und dass daraus viele Tore fallen.
Absolut.
Also wenn ich das Van Dijk-Tor jetzt nochmal nehme, normalerweise darf der gar nicht hochspringen. Also, ich hatte mal meinen Lieblingsgegenspieler in Anführungsstrichen. Sverison, den kennt ihr noch?
Ja.
Jolly, den habe ich dann bei Hertha auch zusammengespielt.
Ja.
Jolly ist Isländer, ne? Genau. Immer wenn wir einen Eckball hatten, also für uns eine Ecke, hat er gegen mich gespielt. Wir haben am Manndeckung gespielt. Es gab damals keine Raumdeckung oder eine Mischung oder was. Der hat gar nicht zur Ecke geguckt. Der hat nur mich angeguckt. Einmal kurz an, und dann einmal kurz, wenn er angelaufen ist da draußen. Und dann hat er sich, dann hat er mich auf sich drauf
gestellt.
Nee, auf mich drauf.
Ja.
Mich auf sich drauf gezogen.
Ja.
Und Schiri hat immer voll gepfiffen. Also gegen mich, ne? Aber ich hatte keine Chance an dem Ball. Ich konnte nicht springen, nichts.
Ja.
Oder mich immer runtergedrückt. Aber das meine ich damit. So ein bisschen, natürlich nicht so offensichtlich, ne? Aber das geht schon. Und in solchen Spielen finde ich, wenn ein Verteidig da kommt,
ja, das dann, ist schon brutal. Du
auch und der läuft da an. Und auch noch, das ist ja heute eben so, dass dann, wenn man im Raum verteidigt, seht ihr auch, dann laufen viele. Die Stürmer können ja vom 16er reinlaufen oder vom 11er.
Ja.
Wenn du mit Anlauf kommst, hast du doch immer einen Vorteil, als wenn du aus dem Stand
hochspringen musst. Ich verstehe das auch nicht. Was
also das
soll.
Ist für mich ein Rätsel.
Ja, das ist für mich auch ein absoluter Quatsch.
Bei zumal wenn es öfter passiert, weißt du, dann versuche ich es zu ändern.
Ja, da hast du dadurch immer einen Nachteil, gerade gegen so einen Van Dijk, dann musst du halt...
Hat zum Beispiel immer Trapattoni in dem einen Satz gesagt, die kleine Situation, Thomas, entscheidet die Spiel. Meint er Eckbälle? Ja, Eckbälle, Freistöße, Einwürfe. Wir haben Einwürfe ja trainiert bei ihm.
Ja,
das erste Mal macht er da irgendwie Trockenübungen. Was soll der Schwachsinn werden? Aber er hat auch mal gesagt, Thomas, du musst immer als Erster bei, wenn Freistoß gegen uns ist, du musst immer als Erster bei Olli sein.
Mhm.
Kahn. Also so wie, nehmen wir das Tor von Hertha jetzt am Sonntag. Birki, will den fangen. Lässt ihn nach vorne prallen. Ja. Und dann hat er gesagt, immer, gerade bei einem ruhenden Ball, du musst vor dem Stürmer da sein. Wie oft haben Stürmer am Abstaubertor früher auch gemacht. Ne? Hat er so lange erzählt, bis irgendwann hattest du das aber so im Kopf, im Unterbewusstsein drin, dass du wirklich, also in der Mehrzahl auf jeden Fall, das auch immer geklappt hat. Und das war Trapp. Ich erinnere mich immer noch daran, ganz besonders bei dem Champions-League-Finale der Bayern zu Hause gegen Chelsea. Chelsea hatte eine Ecke.
Ja.
Die Drogba dann rein. Es war die eine einzige Ecke. Und dann habe ich wieder gedacht, eine kleine Situation entscheide ich oder dreht das Spiel in dem Fall oder ändert es.
Ja, das ist schon, das stimmt schon, was du sagst, so die kleinen Situationen. Heutzutage ist ja jeder Trainer irgendwie so ein Taktikfuchs geworden, siehe Pep Guardiola und auch Klopp, so die Spielweise ist schon auch brutal.
Hm.
Aber Standards sind schon auch eine Waffe, aber ich glaube auch, wenn ich das Spiel jetzt gegen Bayern gegen Liverpool nochmal so analysiere, wenn man da sieht, wer auch auf dem Feld, Martinez, Lewandowski und Hummels, so müssen das normalerweise verteidigen können, glaube ich. Mit der Klasse?
Natürlich, natürlich. Auch mit Erfahrung. Also Klasse, Erfahrung haben sie ja alles.
Ja.
Ist ja jetzt nicht das erste Mal Champions League spielen. Ne? Vor allem gucken ja auch alle auf dich. Das ist ja ein besonderes Spiel.
Ja.
Du gehst ja auch so da schon rein. Also,
ja.
Also nach 0-0 hast du auch noch mal ein bisschen Euphorie, gewinnst zweimal in der Bundesliga. Eigentlich, also was ist eigentlich, dass dann alle so gleichmäßig gespielt haben, fand ich so komisch.
Ist
das mal komisch.
Komisch.
Das und wie du auch sagst, es gibt ja auch, natürlich auch Spiele, wo es mal nicht so läuft. Ne? Aber dann muss ich eben versuchen, auch solche Standardsituationen zu provozieren vielleicht.
Ja.
Ne? Nur Frank, der liebe Frank, kommt halt am Mann nicht mehr vorbei. Und es reicht auch nicht mehr, dass er gefoult wird, weil die laufen ihn so ab.
Ja. Ja, es ist also...
Es war leider ein bisschen bitter.
In dem Spiel wirklich, es war das auffällig so. Also man hat gleich am Anfang gemerkt, dass Ribéry halt auch nicht so richtig drin war, dass da nicht viel ging, bei seinen ein, zwei Versuchen da auf der linken Seite vorbeizukommen. Und dann hat man einfach gemerkt, dass Bayern so ein bisschen den Faden gar nicht gefunden hat im Spiel nach vorne, gar nicht so richtig das Mittel gefunden hat, um überhaupt ins letzte Drittel zu kommen.
Und das ist für mich auch wieder die Frage. Ich bin kein Trainer, ne? Wollte ich noch nie werden. Aber wenn ich dann sage, Coman, oder Coman, wie alle sagen
mittlerweile.
Coman ausgesprochen.
Richtig.
Wenn er fit ist oder gesamt gesund ist
und
keine Bedenken sind, hätte ich ihn von Anfang an spielen lassen, solange es geht. Lass ihn so lange rennen, wie es geht.
Absolut, warum bringe ich ihn dann in der 60.
Das ist, also ich hätte es umgekehrt gemacht, wenn überhaupt.
Ne? Kann
er ist dann auch sauer, hat er noch Bock, ist auch nicht schlecht. Also,
aber
ich weiß jetzt nicht, wie fit er
war. Kam ja auch Kritik auf von Lewandowski, der kritisiert hat und gesagt hat, die Spielweise war zu defensiv oder wir waren nicht mutig genug. Das ist natürlich auch, bringt nochmal jetzt Benzin ins Feuer, vor allem bei Bayern, wenn man so um
Situation um Kovac denkt und so. Was sagst du zu so Kritik intern? Ja,
er lässt es aber ganz gut abprallen. Ne? Ja. Nico macht das ganz, ganz ruhig immer noch. Also es wird ihn schon wurmen, glaube ich, ne? Mhm. Ich denke auch, dass er, ich will nicht sagen, er hat es vorgegeben, aber er hat natürlich schon gesagt, wir müssen erstmal nicht auf Teufel komm raus nach vorne marschieren. Das verstehe ich auch. Ist auch legitim. Ja. Also,
klar, wenn man eigentlich
ein Gegentor fängt, ist es besser. Ja. Sie haben verpasst, finde ich, nach dem Ausgleich. Da musst du dann, bist ja immer psychologisch im Vorteil. Ne?
Ja,
dann war es noch ein Eigentor, also passt ja alles zusammen.
Auch gut gesagt.
Ja, also das finde ich auch, da haben sie dann, da hätten sie beißen müssen. Ne?
Ja.
Das haben sie nicht gemacht.
Ja, dann natürlich, das führt ja auch dann nochmal zu dem Thema, wenn ich das jetzt nochmal vergleiche, Bundesliga, Premier League, allgemein der deutsche Fußball, so. Die Bundesliga ist ja so mehr oder weniger jetzt so eine Ausbildungsliga geworden. Kannst du ja mal ein bisschen sagen, so als Ex-Profi hat man vielleicht auch nochmal einen anderen Blick drauf. Wie siehst du die ganze Entwicklung jetzt der Bundesliga, beziehungsweise wie kann man das vielleicht wieder schaffen, in die Top 4, Top 3 zu kommen?
Ja, wir sind ja in den letzten Jahren immer ganz gut darin gewesen, uns auf bestimmten Sachen auch auszuruhen. Ne? Ja. Weil es immer gut läuft. Also Nationalmannschaft ist ja das beste Spielgewählt, ne?
Ja.
Finde ich. Also einfach so sagen, so, es geht immer so weiter und wir machen da nichts. Und warum sollen wir jetzt so Junge dabei dazu nehmen und so weiter? Jetzt ist genau das Gegenteil wieder. Also da wurde auch früher gesagt, so Ballbesitz ist ganz wichtig. Mhm. Denn jetzt hieß es wieder, ja, wir müssen mehr 1-gegen-1 machen, wir müssen wieder mehr ins Dribbling gehen, technischen Fähigkeiten des Spielers. Finde ich übrigens auch. Wie oft ärgere ich mich, wenn ich ein Spiel sehe? Dortmund hat das manchmal auch. Dann nochmal quer im 16er, nochmal quer. Schieß doch einfach aufs Tor. Da hast du jetzt einen Abschluss. Entweder wird er abgeprallt, er geht rüber. Aber dies ist fast zu verspielt manches, finde ich. Also da, und diese Balance, die haben wir einfach nicht mehr hingekriegt. Weil die Folge eben noch da waren vor ein paar Jahren. Ne, dann haben wir gesagt, die Bayern sind ja auch immer, wann sind zuletzt? Immer ins Halbfinale fast gekommen, gefühlt, oder?
Ja.
Ne, so.
Ja.
Und dann verlierst du gegen Madrid, das war ja auch ein ganz enges Ding. Also sind ja nie untergegangen oder sonst irgendwas. Dann denkst du natürlich, okay, Bayern, gut, die anderen schwächer vielleicht ein bisschen, aber das reicht ja immer noch so.
Ja.
Und, ich glaube, jetzt muss das Umdenken unbedingt her. Wobei ich nicht schlecht finde, wenn so ein Sancho, der merkt, also er kann in der Premier League nicht spielen erstmal. Das ist natürlich auch eine Chance, die in die Bundesliga zu holen.
Ja.
Ne? Und da sieht man, das sind ja schon richtig gute Kicker. Also ich glaube, einen anderen Weg wird es nicht geben.
Mhm.
Weil das Geld ist einfach, natürlich spielt eben auch eine Rolle.
Ja.
Man darf sich nur nicht dahinter verstecken. Das machen ja auch jetzt immer viele, sagen, ja, Premier League hat natürlich wahnsinnig viel Geld. Ich glaube, wenn man absteigt, kriegt man trotzdem noch 40 oder 50 Millionen. Das weiß ich. So Etat haben ja manche gar nicht in der Bundesliga. Mhm. Das ist schon Wahnsinn, aber es nützt ja nichts. Nicht jammern, da muss man etwas tun.
Und
ich weiß nicht, ob ich war eigentlich nie so ein richtiger Freund von diesen. Ja, heute heißen sie ja Nachwuchsleistungszentren. Ne?
Ja.
Ich weiß immer nicht, ob es gut ist, so einen jungen Spieler aus der Umgebung, wo er sich wohlfühlt, also Familie, Freunde und so weiter, ob man den dann da rausreißen sollte, damit er versucht, vielleicht Profi zu werden.
Also ja, ich glaube.
Gerade nach München. München ist zum Beispiel, kommt ja kaum jemand raus von denen. Die wollen das natürlich machen und versuchen, aber es ist extrem schwer. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Dann bist du in München, kommst aus Hamburg, gehst nach München, ist es schon ein bisschen weit weg. Ne? Also musst du erstmal dann klarkommen als junger Mensch. Deswegen, diese Balance zu finden, ich habe das Wichtigste mal gesagt, oder sage ich immer auch jungen Spielern, seht zu, dass ihr möglichst viel spielt. Erfahrung sammelt. Man muss mit Verletzungen umgehen können, mit Niederlagen, mit Siegen, mit allem, was es so gibt. Aber das geht nur, wenn man relativ regelmäßig spielt. Wenn nicht.
Ja, und dadurch entwickelt sich ja auch mentale Stärke. Und ich glaube, das ist einfach, was man als junger Mensch dann früh entwickeln muss, wenn man im Profifußball was werden will oder groß werden will, dann braucht man einfach diese mentale Stärke. Weil daran scheitern ja auch.
Ihr merkt ja, ich bin ja ein bisschen älter auch schon, deswegen rede ich auch so gescheit daher manchmal. Aber auch eins, was immer noch so für mich noch Bedeutung hat, sagen wir es mal so, bin ja eigentlich nur so weit gekommen, weil ich mit meinem linken Fuß besser als mit meinem rechten Fuß umgehen konnte.
Ja.
Ich sage immer ganz viel. Ich weiß immer, Jugendmannschaften oder irgendwelche Veranstaltungen, frage ich die Eltern dann immer, oder ja, mein Sohn spielt auch Fußball. Und so, ja, sag ich, rechts oder links? Fuß. Ja, rechts. Dann sag ich, pass mal auf, trainiert einfach mal den linken Fuß. Das hat Trapattoni zum Beispiel auch mit Zickler und mit Carsten Janker damals gemacht. Nach dem Training hat er wieder hergeholt, hat ihm die Bälle zugeschmissen. Die mussten dann mit links immer Volley. Ne? Ja, die haben natürlich, wir haben alle uns kaputt gelacht, die anderen, die nicht machen müssen. Und die haben sich natürlich erstmal schwarz geärgert, aber sind nachher beide Nationalspieler geworden. Die konnten jetzt mit links dann perfekt alles machen. Aber die konnten zumindest mal ein paar spielen oder ein Tor schießen am Ende. Ja. Für mich immer noch heute. Sag mal, zu Eltern, werft den Ball zu. Oder Garagemann, nimm doch eine Garage und versucht mit den Linken.
Ja,
genau. Beidfüßig so, an die Bremer so wie früher. Ne? Also immer auch so mein hier. Ja. Ich finde das so.
Ja, ich bin beidfüßig.
Ja, aber das ist auch nicht so. Das war in den jungen Jahren, kann man das wirklich noch gut lernen. Ne? Irgendwann.
Ja. Absolut, also bei mir war es nicht mehr eine Hauswand und da habe ich immer gegen gekickt und dann kam das automatisch. Und das war immer ein Riesenvorteil. Ich war nie der Schnellste, aber alle haben immer gesagt, Mann.
Du, ich habe Bielefeld hat mich geholt als offensiver Mittelfeldspieler. Also bei dem Tempo habe ich gesagt, scheiße, was mache ich denn hier? So, aber weil ich link, dann sagte irgendwann Horst Wohlers, kennt ihr den noch?
Nee, da muss ich passen. Ich
habe in Gladbach gespielt und war dann in Bielefeld, da gab es noch den Libero. Ne? Und der hat dann, Thomas ist gar nicht so schlecht, ne? Der ist nicht. Er hat ein bisschen Spielintelligenz, vielleicht ein bisschen Talent und vor allem hat er einen linken Fuß. Und dann bin ich halt immer linkes Mittelfeld, linker Verteidiger, die gab es dann noch. Ja, und dann linker Innenverteidiger, aber immer wurde immer einer gesucht. Wir hatten dann, glaube ich, in der Mannschaft nur 2 oder 3. Ja, hast du natürlich immer eine gute Chance, eine reelle auch zu spielen. Und gut, die Chance musst du dann natürlich nutzen, das ist eine andere Geschichte, aber. Mich hat das so weit gebracht, glaube ich, bin ich von überzeugt.
Ja, und du hast ja auch mit 21 bist ja zu Borussia Dortmund gewechselt und hast dann jede zweite Woche vor 70.000 da gespielt und warst Stammspieler. Das bringt natürlich dann also mentale Reifeprozess auf jeden Fall.
Aber ich weiß, ich wollte gar nicht nach Dortmund, ne? Eigentlich. Ne?
Nee, das wusste ich nicht.
So, ich war von Bielefeld 100 Kilometer oder 120, das ist mir zu weit. Aber ich schiss eigentlich.
Du bist ein
bisschen faul, ey. Nee, ich wollte auch nie Profi werden. Mein Vater hat damals meinen Vertrag unterschrieben. Ich war mit Kumpels aus Mallorca oder Ibiza, weiß ich nicht. Mhm. Hat er mich angerufen im Hotel, wo ich war. Du könntest mal zurück. Ich habe jetzt einen Vertrag unterschrieben, könntest du mal zurückkommen, weil die trainieren nämlich schon. Ich möchte wieder zurück. Ja. Und dann, ich wollte das alles gar nicht so richtig. Ich habe das mir nicht zugetraut, sagen wir es mal so. Aber Dortmund war natürlich dann damals war eine schöne Geschichte. Vor allen Dingen, da gab es ja noch Relegation in dem Jahr. Dortmund gegen Fortuna Köln. Mhm. Gab es noch ein drittes Spiel, ich weiß nicht, aber ich glaube erstmal das Hinspiel in Köln, das hat Dortmund 2-0 verloren. Und im Rückspiel habe ich mir eine Stehplatzkarte noch gekauft, weil ich zur Bundeswehr nach Essen musste. Und es lag auf dem Weg. Dann habe ich mir eigentlich so gedacht, wenn ich ganz ehrlich bin, unten stand so auf der Linie des Tores praktisch. Es ist eigentlich besser, wenn Dortmund absteigt. Ne? Mhm. Weil mit Bielefeld gegen Dortmund ist cooler, in der zweiten Liga zu spielen als Fortuna Köln. Also steht da. Köln führt auch noch 1-0. Ne? Und Jürgen Wegmann macht dann, glaube ich, in der 90. drückt er den Ball so über die Linie. Das ist 3-1. Damals gab es nicht Auswärtstore zählen mehr, sondern deswegen gab es das dritte Spiel. Und eigentlich war ich für Fortuna Köln.
Das ist
und dann 2 Wochen später in Dortmund zu unterschreiben. Immerhin. Ja, also das ist echt Fußball. Ja. Das Rückspiel, da haben sich auch alle krank gemeldet von Fortuna Köln, da war auch so ein Skandal. Da hat Dortmund irgendwie 7-0 gewonnen. Aber da war ich dann doch froh, dass sie drin geblieben sind.
So ist Fußball manchmal. Ja, die Nationalmannschaft haben wir auch mal kurz angesprochen. Das ist natürlich auch ein Riesenthema jetzt momentan. Bei der WM frühzeitig ausgeschieden, in der Nations League abgestiegen tatsächlich. Jetzt gab es nochmal einen Riesenknall mit den 3 Nicht-Nominierten, Mats Hummels, Boateng und Müller, so. Kannst ja auch vielleicht mal nochmal einen Kommentar dazu geben. Das ist natürlich ein schwieriges Thema jetzt, vor allem wenn man da selber in der Branche unterwegs ist. Aber wie siehst du das Ganze?
Ja, wir haben es ja auch schon ein paar Tage immer hin und her diskutiert. Aber als die Meldung rauskam, habe ich ja auch erstmal gedacht, das glaube ich jetzt nicht. Mhm. Also ich habe wirklich gedacht, das wäre eine Falschmeldung, was vor allen Dingen mehr passiert in der heutigen Zeit. Aber mich hat erst der Zeitpunkt natürlich komplett überrascht. Mhm. Dann die Art und Weise, wie das erstmal so vonstatten gegangen ist, keiner wusste es dann. Und wenn dein Bundestrainer zum Training kommt, denkst du auch, hey, trinke ich mal einen Kaffee mit dem, freust dich vielleicht. Und dann sagt er dir, ja, einen Kaffee trinke ich noch mit dir, aber das ist auch erstmal der letzte. Also für die Jungs tut mir das leid, ich kann das nachvollziehen. Ich wollte immer Nationalmannschaft spielen, das war für mich die größte Auszeichnung. Ist einfach auch eine Ehre, und wenn du 100 Länderspiele hast,
oder
an die 100 haben ja einige nur, was heißt nur. Also, und noch nicht so alt bist und du dich auch nicht so alt fühlst, ich glaube, das tut dann schon weh, das ist gar keine Frage.
Aber würdest du bei allen dreien sagen, okay, die werden alle noch Nationalmannschaftsmaterial, oder gibt es da vielleicht eine von den drei, wo du sagst, okay, da kann ich das vielleicht nachvollziehen?
Ich, nee, also müssen wir erstmal bessere liefern sozusagen, dann bin ich damit einverstanden. Ja. Natürlich kann man immer sagen, wir müssen den Jüngeren jetzt eine Chance geben und so weiter. Andererseits kannst du als junger Spieler auch von den Alten profitieren, die einfach schon mehr Erfahrung haben. Also du kannst da sicherlich auch eine Mischung finden. Also bei Thomas Müller ist es für mich am unverständlichsten, dass Mats und Jerome auch Wackelspieler hatten. Ich glaube, es steht außer Frage. Jerome sowieso schon durch seine Verletzungsanfälligkeit. Aber trotzdem ist das natürlich noch, wenn sie topfit sind, sind das schon noch sehr gute Spieler. Also und diese Endgültigkeit hat klar, habt ja auch alle. Man muss ja eigentlich sagen, das war's für immer. Man kann ja auch sagen, so, ihr seid jetzt mal nicht dabei. Dann glaube ich, wäre es nicht so schlimm gewesen.
Auch schon. Ja, also für mich ist auch mit Thomas Müller so ein Fall. Du hast ja gesagt, ja, jemand kann noch von ihm lernen und alles. Thomas Müller ist ja auch ein Typ, der in der Mannschaft unglaubliches Standing hat, gut ankommt, sich mit dem ganzen Team gut versteht und jemand, der auch immer vorweg geht, wenn was Einsatzbereitschaft betrifft und immer auch sein Tor macht. Also das kann ich einfach null nachvollziehen.
Er ist die Identifikationsfigur, wie du sagst. Ja, ne?
Und dann für einen Kaffee da sagen kann, du Thomas, das war's. Also.
Er ist noch der Jüngste von denen, glaube ich.
Ne? 29 ist er,
ja. Ja, und der ist ja nie verletzt. Ne?
Ja. Ich
meine, gut, da hat er keine Muskeln, das wissen wir alle. Ne? Das sagt er ja selbst.
Ja.
Aber ich kann mich nicht erinnern, dass er mal irgendwie verletzt ist oder sonst was. Nein. Natürlich hat er jetzt auch mal eine Phase gehabt, wo es nicht so gut lief. Dann hat er aber eine sehr gute gehabt. Und ihn da, also bei mir habe ich es überhaupt nicht verstanden.
Ja. Ja.
Also auch da mir die Alternativen, weiß ich nicht. Ja. Na klar, nimmst du einen Sané jetzt dazu und sagst, Leute, ist ja auch richtig, aber.
Du,
also, den hat er auch schon zu Hause gelassen
vorher. Es gibt ja auch viele Spieler, die Potenzial haben, jetzt in die Nationalmannschaft zu drücken, aber trotzdem würde ich nicht auf Thomas Müller verzichten. So, also die können ja auch zusammen existieren.
Ja.
In der Nationalmannschaft.
Genau. Das
Ding. Was für mich so seltsam ist, oder auch was man jetzt so beobachten kann auf jeden Fall, ist, haben wir uns natürlich auch natürlich gefragt, ob Jogi Löw so Probleme hat mit Typen, mit Charakteren. So gab es natürlich so eine Geschichte wie mit Kurani, Sandro Wagner und jetzt mit
die Ballack-Nummer damals. Ne?
Die Ballack-Nummer gab es auch nochmal. Das ist dann natürlich so aus Außenstehender, wenn man das so beobachtet, denkt man sich dann so ein Fingerspitzengefühl hat er wohl nicht, wenn es dann so Richtung Ende geht. Und das ist schon ein bisschen komisch auf jeden Fall.
Ja, es wird mir auch ein bisschen Arroganz vorgeworfen und so weiter. Ja. Jetzt gibt es auch noch den Streit mit dem Präsidenten. Angeblich, oder nicht Streit oder Missverständnis. Das ist natürlich alles schon ein bisschen seit der WM sowieso, auch während der WM schon die Außendarstellung auch von ihm war jetzt nicht mehr so optimal. Ne?
Ja.
Also meiner Ansicht nach. Und so lange auch zu warten, um sich zu äußern.
Genau, das fand ich auch sehr
auch komisch. Jetzt wieder, ne? Also eigentlich muss ich dann da irgendwo, muss keine Pressekonferenz geben, aber irgendwo muss ich mich sehen lassen. Und dann stelle ich das gleich klar, warum ich die drei jetzt nicht mehr haben möchte. Oder wie ich mir das vorstelle. Normalerweise machst du es ja eigentlich gleich nach dem Turnier dann schon.
Ja, und er macht es sich dadurch auch nicht leichter. Dann nochmal zu warten eine Woche und nochmal alle drüber diskutieren zu lassen, so, das macht das Thema ja einfach nochmal viel größer.
Die Frage ist natürlich, wie ungefährdet ist er noch? Das weiß ich nicht. Ne? Das kann ich sagen. Vielleicht sagt er auch, das ist mir jetzt egal. Ich nehme es eben kein. Für mich wirkt es sehr hart im Moment.
Aber ich glaube, anscheinend ist er noch ungefährdet, weil so eine Entscheidung, das müssen die anderen ja mittragen. Also ich glaube nicht, dass so Olli Bierhoff da sich freisprechen kann, dass er diese Entscheidung...
Ja, es wäre schlecht, ne? Also irgendwie finde ich, also die haben ja die ganzen Jahre als Team auch gut funktioniert und jetzt auch einer, jeder seinen Alleingang da startet, dann wird es ja nicht besser, wird es immer schlimmer, muss man schon sagen.
Also ich habe ja mal gesagt, eigentlich nach dem WM-Titel hätte er aufhören sollen, also weil besser geht's nicht, also das ist so der Höhepunkt, da hätte ich gesagt, okay, mehr geht momentan nicht, das war's für mich und damit hätte er, glaube ich, alles richtig gemacht.
Ja und, gut, das kann man hinterher immer sagen. Natürlich sagt man sich dann auch als Trainer so, ich will es jetzt nochmal beweisen, wir schaffen es nochmal.
Gut, er ist noch nicht Europameister geworden.
Ja,
das kann die
EM
das kannst du immer so argumentieren, finde
genau.
ich. Ne? Ob du jetzt noch die WM da machen musst, ist eine andere Sache. Also das kann ich schon verstehen. Und vielleicht willst du auch nicht so aufhören. Ne?
In dem
Moment. Aber es ist, glaube ich, natürlich auch, oder es war die Jahre davor einfach auch, bequem ist das falsche Wort, aber es war ein gutes Leben als Bundestrainer.
Ja.
Ne? Oder das ganze Team, alle. War ja alles immer gut, alles Bene.
Ich bin mir ziemlich sicher, er hat sich gedacht, nach der EM, die ja auch nicht so schlecht gelaufen ist, hat er sich gedacht, so bei der WM, wir schaffen es nochmal, wir kriegen das nochmal hin, zumindest bis ins Halbfinale oder so. Und danach ist ja auch immer, spielt ein bisschen Glück mit rein. Aber ja, ist jetzt nochmal anders gekommen.
Ja, aber da hat er natürlich auch hat er sich auch ein paar Mal einfach nur vertan jetzt. Ne? Ja. Also erst Khedira raus, dann wieder rein und solche so. Es waren ja auch Entscheidungen.
Ja.
Ich finde, wie gesagt, mit der Nominierung schon an, die so ein bisschen wackelig war. Also ja, hat er sicherlich auch den einen oder anderen Fehler gemacht.
Ist schon komisch, weil er macht sich ja auch immer mal dann irgendwie so Baustellen auf, die unnötig sind. Jetzt zum Beispiel mit Neuer und Ter Stegen ist natürlich auch nochmal eine neue Baustelle so da, wo jetzt diskutiert wird, wer wird die Nummer 1 und ja, wenn er dann Neuer jetzt auch nochmal streicht, dann wäre es der vierte Bayern-Spieler, den er quasi ja, rauskickt oder rausnimmt. Das ist natürlich
ja, aber das macht er ja nicht, ne? Oder?
Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Also ich sehe momentan, also Neuer ist so, der hat das Spiel geprägt, für mich ist er ein überragender Torwart, brauchen wir nicht drüber diskutieren, aber wenn ich so aus der Sicht von Ter Stegen gucke, was soll er noch machen? Also ist überragender Torwart, spielt immer überragend bei Barcelona.
Das ist der Nachteil als Torwart. Ne? Nein, das ist wirklich so. Also das habe ich auch schon öfter erlebt, dass nicht unbedingt der gerade spielt, der die Topform hat, sondern der eben schon jahrelang da einfach gespielt hat. Und bei Torwartpositionen ist das sowieso immer sehr schwierig, finde ich, da eine Entscheidung zu treffen. Andererseits ist es vielleicht auch gut, dass Ter Stegen jetzt Druck macht, richtig Druck macht. Vielleicht kann sich Manuel dann auch wieder zur ganz alten Form steigern. Also ich glaube, das ist nicht schädlich, ist auch ganz normal. Wenn es da keinen, wir haben ja immer gemeckert zuletzt auch in der Sonne, es gibt da irgendwie keinen Konkurrenzkampf untereinander. Aber mein Eindruck so ist, es ist doch klar, dass auch junge Spieler, das war aber immer schon so, dass sie die Alten auch angreifen und die Position haben wollen und auch spielen wollen. Also es gibt ganz wenige Spieler, ich kannte zwar auch ein paar, die waren echt zufrieden auf der Bank zu sitzen, da bin ich immer ausgeflippt. Wie kann man zufrieden sein, immer auf der Bank zu sitzen? Oder, ich habe einem auch mal gesagt, auch bei Bayern München, hey, du könntest auch schon 70 Länderspiele haben, wenn du regelmäßig spielen würdest. Geh woanders hin, in der Bundesliga. Mhm. Ne? So, okay, das in meinem Einverständnis funktioniert das nicht, muss ich ganz ehrlich
sagen. Ja, das ist ein schwieriges Thema auf jeden Fall. Jetzt, wo Neuer auch gegen Liverpool bei der einen Aktion nicht so gut aussah, kamen direkt die Stimmen, okay, Ter Stegen muss jetzt die Eins werden. Und ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Ja, das ist schon mal ein Luxusproblem, muss man sagen, weil die beide Torhüter extrem stark sind. Bin ich aber echt gespannt drauf.
Wobei da gab es auch mal, ich dachte immer, es gibt mehr Torhüter, die sich da auch um Platz 2 oder 3 streiten würden, aber das ist aber zwischen eine ganz klare Hierarchie. Ne? Ja. Also es gibt eigentlich nur 1 und 2 und na gut, Trapp ist auch relativ safe, ne?
Deswegen, ja, das denn.
Die anderen, die da mal waren, die sind alle weg, ne? Leno und wer war es noch?
Leno, ich weiß gar nicht
mehr. Ja, für mich gehören die alle nicht so richtig.
Also Bernd Leno. War früher nicht auch mal Zieler mal dabei, oder?
Ja, genau, Ron-Robert Zieler.
Der ist Weltmeister übrigens.
Ja. Ach so, ja, klar. Ja. Entschuldigung. Ja, siehst du, ja. Ja. Ohne ihm was Böses zu wollen, das hat man schon wieder.
Ja, das
hat man nicht so in Erinnerung.
Ja gut, dann kommen wir mal ein bisschen rüber. Thema Bayern, Thema Nationalmannschaft natürlich. Uli Hoeneß hat ja gesagt, er wird sich da nochmal Jogi Löw zur Brust nehmen, will da nochmal ins Gespräch kommen. Du hast ja auch eine kleine Vorgeschichte mit Uli Hoeneß. Du hast mir ja mal das Trikot vor die Füße geworfen, während einer Ansage von ihm. Hat er, glaube ich, zu Lothar Matthäus gesagt. Da vergrauen wir die Fans, so wie wir spielen. Guck dir mal an, wie Thomas über einen Platz schleicht. Und dann hast du ihm das Trikot vor die Füße
gebracht. Nee, hat er noch anders gesagt. Nee, er hat uns erstmal alle kritisiert. Das war gegen Dynamo Kiew, glaube ich, auch.
Genau,
1-0. 17.000 Zuschauer, 1-0 geführt. Und die liefen trotzdem 10-mal allein auf unser Tor zugefühlt. und dann hat er gesagt, wie ihr alle spielt hier. Millionen an dem Bildschirm gucken euch zu und ihr bewegt euch überhaupt nicht. Ne? Ich bin blöderweise an ihm vorbeigegangen und gesagt, oh, du läufst rum wie mein Großvater. Und dann habe ich nicht das Trikot genommen. Ich glaube, es war ein Becher mit Mineraldrink und habe den in seine Richtung geschmissen. Ich habe ihn leider nicht getroffen damals. Er war aber dann so clever, hat sich dann in die Kabine der Masseure verkrochen.
Sicherheitsabstand.
Ja, ja. Ja, es war dann. Und es war, glaube ich, sogar noch, war es unter Trapattoni? Ich glaube ja. Dass wirklich Trapp und Lothar haben, müsst ihr euch so vorstellen, so die normalen Haken, ne, wo die Jacken oder die ganzen Klamotten aufhängen. Trapp hat sich links eingehakt an dem Haken. Also ich und Lothar rechts. Und dann haben sie mich versucht. Ich wollte ja los, ne? Auf Uli, ne? Hinterher, ne? Dann haben die mich so. Also, Könnt ihr euch das vorstellen? Bin ich so. Nur Trapp ist halt, meine ich, auch nicht so ein Riese. Ja. Ich versuche mich zu beruhigen.
Und das war von oben auf die runter geguckt, auf die Zwerge.
War auf jeden Fall schon ernster dann.
Ja, ja. Also das war die eine Situation, das kam der zweite mit Otto Reagel, das weiß ich auch noch. Hat Otto irgendwas reingerufen, aber auch wieder nicht gut gespielt. Und dann habe ich irgendwas zurückgeschrien und Uli kommt in die Kabine und halt sagt, was hast du da so einem Trainer gesagt? Otto, nimm den sofort raus, auf die Tribüne, Strafe. Und Otto in seiner typischen Art stellt sich so auch dazwischen, so dazwischen uns. Thomas, kommen Sie mal mit, kommen Sie mal mit. Dann bin ich hinten in die Ecke. Haben Sie sich beruhigt? Ja, ich sage, ich habe mich doch gar nicht aufgeregt. Er richtet sich doch auf. Könnt ihr weiterspielen? Ja, klar. Ja, ich kläre das mit ihm. So, und nächsten Tag muss ich zu Otto dann, also ich habe weitergespielt, also wir haben, glaube ich, auch gewonnen, weiß ich nicht mehr. Und muss ich zu Otto in die Kabine. Und Otto dann so, was haben Sie denn da gestern zu mir gesagt? Oh, sag ich, weiß ich nicht mehr. Ja, Arschloch oder sowas? Ja. Oh, so ähnlich, habe ich gesagt. Dürfen Sie nicht machen, ne? Ja. Nee. Wollen Sie entschuldigen? Ja. Okay, gut, dann, alles klar. Gehen wir jetzt trainieren. Ich habe schon in Zeitungen nachgeguckt. Das hat keiner mitbekommen. Und mit Uli rede ich nochmal.
Sehr gut.
So, das war die Geschichte. Also diese beiden gab es damals mit Uli und mir. Ich muss aber eins zu seiner Ehrenrettung vor allen Dingen auch sagen. Immer danach, wir haben uns immer danach ausgesprochen. Wir konnten uns immer fetzen oder so, aber Uli war nie nachtragend. Hat auch immer Leistung honoriert, wenn das wieder gut läuft. Wenn es nicht so gut lief, kann man auch mal an, was ist los, kann ich dir helfen oder du musst jetzt mal wieder ein bisschen mehr machen. Also da kann ich überhaupt nichts sagen. Und dazu gehörten dann auch mal solche Geschichten. Ja. Emotionen natürlich dann und jeder ist sauer und dann prallt man schon mal aufeinander.
Ja.
Lernt man aber auch draus.
Ist doch schön, wenn man sich dann die Hand gibt. Und
nein, es war dann immer echt.
Ist alles gut, ja, dann ist so. Super. Und deswegen, absolut. Darauf wollte ich eigentlich nur hinaus, so Bayern gilt ja immer so ein bisschen als so ein Familienverein und du hattest ja das Glück oder hast es dir verdient, dort lange Jahre spielen zu können und deswegen wollte ich das einfach mal wissen, ob das so ist, wie es nach außen auch immer heißt, dass das so ein Familienverein ist und dass sich da gekümmert wird.
Ich kann ja nur für meine Zeit jetzt sprechen, logischerweise. Ne? Das ist Bayern eben von 92 bis 99.
FC Hollywood hast du ja miterlebt.
Ja, ja. Ich meine, das kann sich heute nicht mehr jeder so vorstellen, aber du musst dir vorstellen. Neben mir in der Kabine, rechts saß Lothar, links saß Effe schon mal. So, ne? Gegenüber Klinsi, Olli Kahn, Mehmet Scholl, Mario Basler. Da sind schon ein paar dabei und die wollen alle spielen. Mhm. Hm? Und dann habe ich ja Lothar noch als Kapitän abgelöst. Und ja. Lothar und Jürgen zusammen, ich sag's mal, das war vielleicht meine größte Herausforderung und nicht nur meine. Also das war schon schwer, auch für die jeweiligen Trainer dann immer.
Ja.
Und deswegen hat halt jeder seinen Anspruch gehabt. Waren auch alles Nationalspieler, ne? Ich meine, kann man sich gar nicht mehr vorstellen.
Ne? Und unterschiedliche Trainer, du hattest da Otto Reagel dort, Giovanni Trapattoni. Erich Ribbeck war, glaube ich, da, als du gekommen
bist. Mein erster, ja.
Ja. Und dann noch Ottmar Hitzfeld. So alle vier ja komplett unterschiedliche Typen, oder? In der Art und Weise.
Ja. Also ich bin mit Trapp am besten eigentlich klar. Obwohl, Otto habe ich ja gerade erzählt, auch menschlich war es super. Er hat sich aber, glaube ich, nicht so richtig wohlgefühlt in München. Ich habe ja eben schon beschrieben, da haben wir auch Fehler gemacht. Bei Trapp war es für mich das Beste. Da musste ich keine Laktattest machen. Und so. Der hat immer gesehen, ob man fit ist oder nicht. Der konnte, hatte wirklich ein Auge dafür. Er sagte, Thomas, ich brauche das nicht. Ja. Komm auf. Ich weiß noch, im Auswärtsspiel im Zimmer hatte ich Besuch von Freunden auch. Saßen wir da mit vier Mann rum. Und Alexander Zickler war noch dabei. Und Trapp klopft du. Kommt rein. Thomas, was du denken mit die Oberschenkel? Also ich hatte ein bisschen Probleme.
Ja.
Kannst du spielen? Ja, sag ich, alles klar. Ah, sieht dann die Leute alle. Ah, begrüßt alle. Hallo, Trapattoni. Ne? Sagt noch irgendwas und dann sagt er, okay, Thomas, dann ist alles gut. Schönen Abend euch noch, ne? Mhm. Sieht dann erst Zickler. Katzo, Alex, was machen du hier? Du musst schlafen. Ich glaube, der war ja schon schnell, ja. Zico, ja. Aber so schnell war er nie am Zimmer. und dann nochmal umgedreht, also schönen Abend noch. Also der hat gerade den Älteren oder mir da auch besonders Vertrauen entgegengebracht. Der wusste auch, dass das funktioniert dann auch mit der Mannschaft. Wir haben eine junge Truppe und habe ich eben sehr viel gelernt. Auch mal nach Familie gefragt, ne, was ist los? Hat am Ende auch zu mir gesagt, Thomas, ich glaube, die überlegen, vielleicht einen neuen Spieler zu holen. Überleg du dir mal, was du machst. Kannst natürlich hier bleiben, aber gucken, hör dich mal um. Und immer so.
Das ist gut, ja.
Das war Trapper. Das war Ottmar war es. Bei Ottmar war es ja so, dass ich immer noch jeweils in Dortmund und in München ein Jahr mit ihm hatte. Dann hat er mich immer rausgeschmissen. Oder ich bin gegangen. Also, aber der Ottmar hat es eigentlich richtig gemacht, hat mich am Ende auch suspendiert und ach, mit Ottmar hatte ich dann auch. Aber er hat es richtig gemacht, ja. Hatte eine gute Distanz, gerade zu diesem ganzen Hollywood.
Ja, Trapattoni hast du angesprochen, natürlich ein überragender Trainer gewesen, viele Erfolge auch gefeiert. Was ich nochmal fragen wollte, Uli Hoeneß hat mir eben vorhin angesprochen und in einem Interview hast du mal gesagt, auf die Frage, welchen Wunschgast du mal gerne beim Double Pass hättest, hast du gesagt, ja, Uli kann noch kommen, der war noch nicht bei mir. Und jetzt vor kurzem war es soweit und wie ist das so? Bereitet man sich da ein bisschen anders vor? Weiß man, wenn man da kritische Fragen stellt, könnte es vielleicht unangenehm werden?
Habe ich mir natürlich auch überlegt. Es wollte eigentlich schon Ende letzten Jahres kommen, das ging dann aber nicht, aus persönlichen Gründen. Und ich habe mir erstmal gefreut, dass er natürlich gekommen ist. Er war auch super drauf.
Ja.
Hatte total. Kam als erstmal, hat mich jetzt gar nicht gesehen, hat alle begrüßt. Ich stehe halt hinter ihm. Hallo Uli. Dann guckt mich so an. Wie? Willst du im T-Shirt moderieren? Wir haben alle hier Hemd an und lacht sich kaputt. Also war total gut und war die Stimmung schon relativ gelockert. Ich habe natürlich mir auch Gedanken gemacht und habe gefühlt, vielleicht sind alle ein bisschen angespannter und so weiter. Da habe ich mir aber überlegt, das bringt überhaupt nichts. Das merken auch alle. Wenn du dann verkrampfst oder irgendwie dich was Besonderes machen willst, habe ich mir gedacht, nee, freue dich einfach drauf, meinst du ganz normal. Und es hat wunderbar funktioniert. Uli war hinterher noch mit uns essen auch. Hat noch ein bisschen mehr erzählt. Hat sich auch wohl gefühlt. Hat auch gesagt, ja, heute hat Spaß gemacht. Und
da war es nicht genau richtig. Ja, den Eindruck, er war gut drauf.
Hat auch schön
war launig.
Ein paar Sachen. Ja, ja. Ich weiß ja auch nicht, was die Gäste immer antworten. Also er auch nicht, aber auch andere. Und ist nicht unbedingt ein Vorteil, wenn man sich dann schon sehr, sehr lange kennt. Ne? Also man muss immer gucken. Bayern ist ja auch immer unter Beobachtung oder unter besonderer Beobachtung. Wenn er selbst gespielt hat und du kennst ihn, ist die Erwartungshaltung vielleicht auch eine andere und so weiter. Und das macht es auch für ihn nicht so einfach, glaube ich. Ja. Aber er war da jetzt, so gut. Und er will mal wiederkommen. Also mal gucken.
Ja, stimmt, hat er gesagt. Wir kommen nochmal wieder.
Das ist immer so schwer. Du musst mal live, kannst du den Jungen mal was entlocken? Ja, oder ab und zu mal an die eingehen.
Das hast du gut gemacht.
Ne? Du musst dann so Eintritt. Ja, oder zu wem habe ich jetzt gesagt? Ich glaube, zu Freddy habe ich auch was gesagt letzte Woche. Ja. Also wenn er jetzt ins Halbfinale kommt, also, dann kommst du nochmal oder. Ja. Nee, wenn der Champions League erreicht oder irgendwie.
Ja, klar.
Ja. Ja, überragend. Ja, in dem Sinne dann natürlich sagen wir auch, hoffentlich sehen wir uns dann auch nochmal wieder zu einer weiteren Folge. Können wir auch gleich mal festmachen jetzt.
Ist ja um die Ecke bei mir. Ich hab's ja nicht so weit.
Ja, das ist schon mal ja und Uli Hoeneß hat natürlich da auch ein bisschen rausgehauen, hat gesagt, Bayern, wenn ihr wüsstet, was wir schon alles sicher haben, meinst du, da ist was dran? Haben die schon so viel in petto oder... Ist das auch so ein bisschen jetzt der Situation geschuldet, dass er ein bisschen...
ich glaube, dass sie das machen wollen, das steht ja außer Frage. Ne? Ja. Also das verhehlen sie ja auch nicht. Ob jetzt schon alles unter Dach und Fach ist, kann ich nicht beurteilen. Pavard ist ja klar.
Ja.
So, der Hernandez hat ja auch gesagt, die Blume ist natürlich auch nicht so billig. Ne? Mhm. Dafür immer nicht vergessen, das ist nicht nur die Ablösesumme, sondern das Gesamtpaket, wie es so schön heißt, Gehalt und was weiß ich, wer noch alles da was bekommt. Und ich denke schon, dass sie auch mit... Also ich glaube, dass sie, das sollten sie mit Timo Werner zum Beispiel auch reden. Ne?
Mhm.
Der hat ja auch schon deutlich gesagt. Ich glaube, würde auch gut zu Bayern passen. Also kann er außen spielen, finde ich. Da ist nichts gegen Lewandowski oder so.
Ja, er hat ja schon gesagt,
da brauchen sie
dann einen Verein in Bayern.
Ja, also ich glaube nicht, dass Bayern in die Saison gehen wird mit Coman, sind wir ja wieder und Gnabry nur. Ne? Oder
ja.
Da müssen ja auch noch Robben und Ribéry sind weg einfach. So, da brauche ich ja Backups für die oder genauso gute oder bessere oder was auch immer. Das werden sie schon machen.
Ja, ich sehe das tatsächlich ein bisschen kritisch. Also Bayern ist da definitiv ja im Zugzwang. Wir müssen ein bisschen einkaufen gehen. Aber so Konkurrenz wie Paris Saint-Germain, Man City und allgemein die Premier League, was da für Gelder freistehen, ist natürlich noch was anderes. Plus auch Real Madrid jetzt mit Zidane. Ich glaube schon, dass der auch ein, zwei locken kann. Weiß nicht, ich glaube für so einen Spieler aus dem obersten Regal wird schwierig für Bayern.
Ja, jetzt mal was ist denn der Spieler aus dem obersten Regal?
Ja, so einen absoluten ein Weltstar, Spieler, ein Topstar.
Spieler definiert sich ja also nicht nur durch die Ablösesumme.
Mhm.
Ne? Natürlich, wenn diese großen Clubs kommen, werden auch andere Summen aufgerufen, glaube ich. Ne?
Ja.
Also, wenn er jetzt aber den Spieler, wie heißt er, Van Licht oder wie heißt er da, von Ajax?
Ja.
Ne? kannst du doch holen. So, Ajax hat eine gute Ausbildung. Das wird ein Top-Spieler bestimmt. Ja, das war bei Van Dijk, haben ja auch alle aufgeschrien, oh, für einen Abwehrspieler, so viel Geld und so weiter. Und
ja, Bayern braucht da jetzt das richtige Auge, ne? Ich glaube halt auch, dass so ein Julian Brandt, Kai Havertz, die könnten halt auch interessant sein.
Genau.
So.
Genau. Und ich glaube, dass du die auch kriegen kannst. Ich glaube, was die Engländer natürlich viel, viel besser machen, habe ich zumindest jetzt auch wieder gehört, im Fall von Christian Pulisic, wieder zu Chelsea. Chelsea macht jetzt schon Werbemaßnahmen mit ihm, ne? Der ist noch gar nicht da. Weiß auch gar nicht, ob er spielt. Also jetzt mal. Natürlich will er spielen, aber die haben ja auch einen riesen Kader. Aber die sagen, die machen es so professionell, dass sie die Ablöse, wenn sie es gut machen und, so, und wie sie es machen, in anderthalb Jahren wieder drin haben.
Ja, das ist natürlich.
Nur dadurch.
Ja, marketingtechnisch sind
die. Weil die natürlich aber auch auf der ganzen Welt irgendwie präsent sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, das fehlt uns in der Bundesliga auch noch so ein bisschen. Weil die haben in Dortmund nachgefragt, wie oft habt ihr dies und das mal irgendwie Also, die sagen, die haben nichts gemacht, aber natürlich deutlich anders oder deutlich weniger, vielleicht auch weniger Möglichkeiten. Ja, deswegen können die das auch zahlen.
Ja,
das
ist mal so die Premier League.
Ich meine, Ronaldo ist der absolute Superstar, da sind wir uns mit Messi wahrscheinlich immer noch sensationell, was die beiden immer noch leisten. Aber wenn Ronaldo so ein T-Shirt anzieht, irgendein T-Shirt, also jetzt nicht mal ein Trikot. Ja. Ne, von, was hat er, Nike, ne, glaube ich. Ne?
Ich glaube, ja, Nike, Sponsorvertrag, ja.
Das wird auf der ganzen Welt, ich weiß nicht, wie oft verkauft. Nike sagt, selbst, habe ich zumindest gehört, eigentlich können wir den nicht bezahlen, so viel ist der Wert für uns. Der kriegt viel zu wenig noch immer. Ja, die Leute kaufen das sofort. Ja. Das ist krass, haben wir auch nicht drüber nachgedacht, dann haben wir überlegt, ja klar. Ja. Und der ist total professionell, wenn der irgendwas machen muss, auch zwei Stunden vorher da. Bringt ab und zu mal Familie mit, dann essen die auch noch da und zwei Stunden danach, macht dann das, was er machen muss. Also ist natürlich schon,
ja, der ist
dann finde ich, hat das verdient auch. Egal, ob wie er rüberkommt. Er
ist ein absoluter Vollprofi. Nein, er ist ein absoluter, also toll. Auch ein Vorbild, definitiv so, auch fußballerisch, also so, jeder sagt ihm ja nach, er sei der professionellste Spieler überhaupt, immer früher beim Training und sein Training.
Das sind halt die Mitspieler alle, ne?
Ja, meine ich ja, das ist einfach überall. Und das, was er jetzt natürlich gegen Atletico nochmal geleistet hat, war nochmal anders auf jeden Fall, aber Messi und Ronaldo sind beide für mich
eigentlich. Ja, der wurde gestern auch wieder abgefeiert, habe ich eben gelesen.
Hat er schon wieder aufgezogen.
Wo haben die gespielt?
Weiß ich gar nicht. Weiß ich auch nicht, aber drei Tore hat er gemacht auf jeden Fall.
Und, aber die gegnerischen Zuschauer haben sogar gejubelt. Das ist natürlich schon eine Anerkennung. Ne?
Definitiv, ja. Cristiano, wie gesagt, das ist marketingtechnisch natürlich, wenn du den holst, dann läuft das von alleine. Hast du angesprochen, Marketing, USA finde ich auch, ist viel weiter marketingtechnisch, was so mit Spielern angeht, als die Bundesliga. Da machen die auch einen super Job, wenn ich da mit so David Beckham damals, ist schon länger her, dass er da hingegangen ist, aber was da drumherum alles geschah, war schon clever gemacht auf jeden Fall. Das fehlt schon der Bundesliga auf jeden Fall.
Ja, wenn man das sieht, Zlatan, der ist an einer TV-Show nach der nächsten so und das funktioniert einfach. Das ist natürlich auch, in Deutschland hast du vielleicht nicht so einen charismatischen Spieler. Aber,
kann auch nicht jeder Kung Fu. Oder? Oder was hat er damals gemacht?
Ja, das ist auch ein überragender Typ, überragender Spieler.
Mit der Größe. Ja, das aber es gibt in der Bundesliga gibt es auch ein paar. Ich finde zum Beispiel, weil wir eben auch über Franco wieder gesprochen haben, den Allaire da vorne. Ne?
Ja.
Der kann kicken, ist groß, torgefährlich. Das sind doch coole Spieler, finde ich.
Ist ein geiler Spieler. Frankfurt, die machen das überragend. Fredi Bobic, Hut ab, was der zusammengestellt hat im letzten Jahr. Unglaublich. Wir waren am Anfang, als der Saisonstart so holprig war, da dachte ich schon, okay, das war's für Adi Hütter. Und habe schon ein bisschen...
Haben wir alle schon so ein bisschen.
Der ist der Nächste, der geht. Aber was die jetzt spielen, ist einfach geil. Also es macht Spaß zuzuschauen. Die drei da vorne, also Haller... Technisch ist er.
Kostic läuft auf einmal auch wieder, ne?
Kostic
läuft. Wenn er eine funktionierende Mannschaft ist.
Das ist
verrückt. Wenn wir es hier gesehen haben, teilweise, dann haben wir ja gesagt, wer ist das denn?
Ja, da
ging
gar nichts.
Ist der Bruder oder?
Da ging gar nichts. Aber Haller ist halt auch ist ein geiler Stürmer. Aber ich glaube halt für Bayern so ist das auch nicht die Kategorie. So, wenn man jetzt sagt, okay, die brauchen noch einen, ich glaube, der würde halt auch nicht den Backup machen unbedingt, weißt du?
Ja, das ist das, was mir so ein bisschen fehlt, muss ich sagen, weil. Lewandowski genießt da ein bisschen der Alleinstellung. Das ist so.
Eben.
Weiß ich nicht. Aber wen gibt es denn da auch noch? Wen kannst du holen, um zu sagen, okay, Lewandowski, du kriegst jetzt mal
einen Aber deswegen habe ich es nicht verstanden, warum man Sandro Wagner so vergrault hat. Weil der war ja eigentlich der perfekte Backup. Letztes Jahr unter Jupp Heynckes wurde reingeworfen, hat er funktioniert, hat seine Tore gemacht.
Und jetzt hat er gar nicht mehr gespielt.
Also ich finde Alea jetzt noch besser, wenn er mich
Ja, fängt. Natürlich. das steht außer Frage. Alea ist eine Klasse besser nochmal, aber ich glaube halt nicht, dass der sich so auf die Bank setzen möchte.
Ja, das ist auch noch jünger. Vom Spieler. Ne? Spieler würde ich es wahrscheinlich auch nicht machen. Ne? Ist ja. Doch klar, wenn du weißt, ich habe nur begrenzte Einsatzzeiten. Ne? Das wäre dafür auch verschenkt. Aber als Verein, finde ich, kannst du schon mal dem Einzigen auch ein bisschen Dampf machen auf gut Deutsch. Also ein bisschen Konkurrenzkampf. Ja.
Das absolut. Noch nie geschadet, das merkt man ja, dass das fehlt bei Bayern. Also Robert Lewandowski, tut mir leid, aber da fehlt einfach ein bisschen was. Auch wenn er jetzt in der Bundesliga natürlich überragenden Wert hat. Also 36 Pflichtspielen, 30 Tore ist nicht so schlecht. Aber in der Champions League.
Der knipst schon immer regelmäßig.
Ja,
aber schon eine Bank in der Liga.
Man muss aber auch schon sagen, der hat manchmal Spiele drin, wo er 4 Tore machen kann und macht dann vielleicht noch nur 2.
In den letzten Wochen war es
und ab und zu. Das dann so kritisch sind wir beide dann auch, um zu sagen, dann, wenn du, also deine Ansprüche, die du dann hast als Stürmer, als Lewandowski, dann musst du aber auch mal bei so einem Spiel wie, weiß gar nicht mehr gegen wen das war, mit 4 Toren aber auch mal nach Hause gehen. Aguero macht das regelmäßig bei Man City.
Ich sag's jetzt mal so, aus meiner früheren Zeit, dein Mitspieler Giovanni Elber, der hat mal aus dem Nichts ein Tor gemacht. Das fehlt mir dann so ein bisschen aktuell bei Lewandowski, dann halt gerade auch in solchen Spielen wie jetzt gegen Liverpool, dass er dann doch den Unterschied nochmal macht.
Ja.
Okay. Kein Kommentar dazu. Dann können wir ja nochmal.
Giovanni war super Stürmer, keine Frage. Also ist ein super Typ und super Stürmer. Also.
Du hast ja jetzt du hast ja für Dortmund und für Bayern gespielt. Jetzt ist das Meisterschaftsrennen ja wieder mal spannender als die letzten Jahre. Hast du einen Tipp? Was glaubst du, wer macht's?
Frage mich nach dem 6.4., wenn sie gegeneinander gespielt haben. Dortmund muss natürlich jetzt dranbleiben. Bis zu dem ist noch ein Spiel dazwischen. Ne? Genau.
Ja.
Also vor dem so großen Finale. Da setzt Bayern natürlich auch wieder drauf. Da sehe ich aber Dortmund nicht chancenlos. Überhaupt nicht. Das wissen sie ja auch. Da müssen sie das natürlich mental hinbekommen. Also nicht in die Spiele reingehen. Ne? Sie müssen wahrscheinlich gewinnen. Jetzt mit dem Torverhältnis wird es ja auch mal schlechter. Deswegen waren die Chancen nie so gut für Borussia wie diese Saison. Aber ich weiß nicht, wie sehr sie jetzt eben zu viel Druck verspüren. Ich war jetzt froh in Berlin, dass sie das ganz gut gelöst haben, immer wieder zurückgekommen sind, aber sie kriegen natürlich auch verdammt viele Gegentore. Das ist
ja irgendwie kriegen wir so viel da hinten nicht zu.
Nee, sie machen betreiben unwahrscheinlich viel Aufwand, finde ich. Laufen wie verrückt, also ein bisschen nicht mehr können, aber sie haben auch offensiv gute Aktionen, brauchen aber sehr viele Chancen und hinten ist da wieder irgendein Ding mal drin. Da fehlt es ein bisschen an der Erfahrung. Das könnte für die Bayern sprechen, aber ich weiß es wirklich nicht.
Ja, bleibt abzuwarten.
Ich tippe ja immer unentschieden, wenn die gegeneinander spielen wollen. Ja. Wie du schon sagst, wenn ich bei beiden gespielt habe.
Also, ja, das wäre das Klärste.
Oder Bekannte oder Freunde, deswegen, ja, ja.
Apropos Tippen, du hast auch ein Tippformat auf deinem Instagram-Kanal.
Ja, habe ich jetzt.
Da gibt es Helmers Tipp immer. Wann findet das statt? Am Donnerstag oder?
Ja. Jetzt habe ich es am Freitag gemacht, weil da war es mit Schalke, mit der Trainerentlassung und so.
Ah, okay.
Ich wollte nochmal ein paar Informationen haben, dann habe ich dann Freitagmittag gemacht. Und dann natürlich auch Schalke gegen Leipzig war ein Tipp. Ich habe 1-1 getippt, habe gedacht, hüpp. Ja, und das andere war dann eben das Spiel, was ich angesprochen habe, das Abendspiel, Hertha gegen Dortmund. Mit 2-2 getippt. Das ist wahr.
Ja.
Knapp daneben ist auch vorbei.
Unglücklich gelaufen.
Ja, das ist halt.
Also
ja,
zwei Spiele gibt es da immer und da gibt es auch was zu gewinnen.
Genau.
Da könnt ihr dann alle auch nochmal, die jetzt hören, vorbeischauen und dann mittippen. Da könnt ihr was gewinnen. Thomas hat es vorhin schon gesagt, alles, was er nicht mehr braucht, kommt da raus. War natürlich nur ein Spaß. Gibt es geile Gewinne und das dazu. Ja, apropos Tipp, dann können wir nochmal, ist die Champions League, sind die deutschen Teams nicht mehr vertreten und hast du da einen Tipp jetzt? Was glaubst du, wer macht's? Wer holt sich die Champions League?
Ich hatte noch vor dem Liverpool-Spiel gesagt, wenn die Bayern weiterkommen, kriegen sie bestimmt Porto in der nächsten Runde. Den hat Liverpool bekommen, Porto. Ja. Oh, das ist wieder.
Bist nah dran.
Ja, immer. Ich sag dann nochmal knapp vorbei. Ja, ein Tipp, wenn ich es richtig verstanden habe, das ist schon alles ausgelost im Prinzip. Ne?
Mhm.
Also wenn Liverpool weiter käme, würden sie wahrscheinlich auch Barcelona treffen, richtig? Mhm. Oder Sieger Barcelona, Menu.
Ja.
Und dann sind oben noch, können wir mal rechnen, City, Tottenham, Ajax, Juve.
Es ist schwer.
Ja, ich glaube, dass schon Barcelona schon stark auch dieses Jahr ist. Ne?
Ja. Ja, Barcelona vergisst man immer gerne, weil die
wir
immer...
Wir haben die nicht so im Fokus, finde ich. Ja, ne? Man ja, sieht ja auch nicht so oft spielen, also ich zumindest nicht. Ne? Ja.
Aber City mit Pep Guardiola ist natürlich auch gefährlich. Ja. Jetzt Kiel gegen Schalke, gut, das haben sie so.
Ich glaube schon, dass die dass City da oben sich durchsetzen ja müsste eigentlich. Ne? Ja. Also gegen Tottenham eigentlich schon. Und dann Ajax, sehr frisch, finde ich gut, super, dass auch mal eine Mannschaft da ist, wo man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hat. Und bei Juve weißt du natürlich auch nie.
Die haben Cristiano, das ist halt echt. Nee, und
haben immer gesagt, früher auch schon, gegen Italiener spielen. Irgendwie ist es schwierig. Ich kann nicht sagen, warum. Aber die haben eine Mentalität auch dann in solchen Spielen.
Was man bei Juve immer gerne vergisst, ist halt, die sind immer da, wenn sie da sein müssen. Ja, jetzt zum Beispiel gegen Atletico war das das beste Beispiel und die können halt Champions League. Wie oft waren sie in den letzten Jahren immer im Finale?
Letztes Jahr ja, gegen Real, das war ja auch mehr als unglücklich.
Ja, genau.
Da waren sie auch aber wieder sie, da.
Genau, genau, was ihr sagt. Und die können das, ne? Die wissen ja das. Ne? Die wissen auch, was sie dann machen müssen in diesen Spielen. Ja. Die müssen nicht mal brillant sein, aber entscheidende Situationen, würde wieder Trapp sagen, sind sie da.
Ja, also Juve
ist schon beeindruckend.
Naja, Juve finde ich extrem stark, aber ja, der letzte Deutsche, der uns dann da vertritt, Klopp natürlich, wäre natürlich nochmal extrem geil, wenn er sich das tatsächlich holt jetzt. Aber ja, ist super schwierig.
Ja gut, nach letztem Jahr sowieso. Ne? Mhm.
Also er ist im Zugzwang, irgendwas muss er gewinnen.
Aber ist auch interessant, ne, dass alle, wir hatten ja auch im Vorfeld des Spiels in München, haben wir auch mit englischen Kollegen gesprochen. Alle sagen, die Meisterschaft ist viel wichtiger, ne?
Ja, ja,
als die Champions League. Und dann sagen sie, okay, ich finde beides jetzt nicht so schlecht. Ja. Aber für Liverpool ist das, glaube ich, auch so ein, ich will nicht sagen ein Trauma, aber es ist ewig her und ja, die brauchen das mal wieder. Ne?
Er ist auch beeindruckend, was für ein Standing Klopp hat, obwohl er jetzt die letzten Jahre nichts gewonnen hat. Ich weiß nicht, wie lange sich das noch hält. Also irgendwann, glaube ich, kann sein, dass die Stimmung so ein bisschen wankt und sagt, ey, langsam wird Zeit, langsam müssen wir mal Titel sehen und ja, irgendwie ist er im Zugzwang.
Dieses Jahr ist er dran.
Und dieses Jahr, du sagst immer wieder, Stefan, dieses Jahr ist er dran. Ja.
Spielen die noch gegeneinander, ja, ne?
Ja, ich bin
noch City.
Oh, das weiß ich gar nicht, glaube ich. Nee. Weiß ich gar nicht.
Spielt City heute? Nicht.
Das weiß ich auch nicht. Ich war am Wochenende, ich war ein bisschen krank.
Ja, dieses Wochenende war ja FA Cup tatsächlich.
Ach so, ja,
bei in England und.
Doch Klopp hat gewonnen, 2-1 in Fulham. Ja. Mühe und Not.
Aber ob die gegeneinander noch spielen in der Liga,
ich weiß
ich
nicht.
Die hat 3-2 gewonnen. Ist mir wieder eingefallen. Aguero, irreguläres Tor. 3-2 gewonnen.
Ah, doch.
Gegen Wolverhampton Wanderers. Nach 2-0
gegen die Wolves.
Das war was?
Ja, also ich glaube, Klopp macht den Titel dieses Jahr noch klar. Thomas, vielen Dank für das nette Gespräch. Ja, sehr aufschlussreich. Wir haben natürlich noch eine Abschlussfrage, die gibt es immer bei uns im Interview. Die ist heute natürlich besonders brisant, ja, weil du mit beiden zusammengespielt hast. Und ich rede jetzt nicht von Cristiano Ronaldo und Messi, weil das war ja nicht der Fall. Sondern unsere Frage stellt sich immer, Jens Jeremies oder Sammy Kufur?
Das ist einfach.
Ja.
Ja, Jerry natürlich. Wie wir ihn genannt haben.
Okay.
Ja, sehr gut. Jerry war einmalig. Also Sammy haben wir ja auch ein bisschen da rangeführt und so weiter. Hatte auch herausragende Eigenschaften. Aber Jerry als Typ so, auch so mit seiner schnoddrigen Art, ne? Auch auf dem Spielfeld, der konnte ja sauer werden. Der ist ausgeflippt oder in der Kabine, könnt ihr euch nicht vorstellen. Also, nee, Jerry mochte. Den mochtest du einfach, ne? Also natürlich am liebsten als Mitspieler, nicht als Gegenspieler. Aber ja, der war schon gut.
Hat er im Training auch mal zugelangt, oder?
Hat immer zugelangt. Oder kein Trainingsspiel verlieren. Das sind ja diese Typen. Also diese, ich sag mal, diese früheren Sechser, ne? War jetzt ja vielleicht nicht derjenige, der spielerisch jetzt immer nur brilliert hat, sondern eben auch diese Einstellung hatte, den Kampf, diesen Zweig, der braucht diese Zweikämpfe. Hat er sich selbst nie geschont, auch im Training nicht. Das muss man echt erlebt haben.
Ja, dann
und man konnte auch gut mit ihm feiern, übrigens.
Ja, da gab es ja einige, glaube ich, in der Mannschaft. Mario Basler war ja auch mit dabei.
Ja, Mario, so, also da wird Mario immer in diese Ecke gestellt. Also,
ja, gut. Er tut natürlich auch manchmal ein bisschen selber was dafür.
Musst du mit Mario mal sprechen, er sagte mir da, gerade wenn er gefahren hat, hat er die besten Spiele gemacht. Ich muss ihn mal fragen, was er vom Champions League-Finale damals gemacht hat.
Ja, möglicherweise können wir ihn dann auch mal hier zum Gespräch einladen. Auf jeden Fall, Dankeschön, dass es geklappt hat heute. Dankeschön, dass du dir Zeit genommen hast. Auch nochmal Dankeschön an Saiji, dass wir hier sein durften. Check nochmal das Restaurant ab, Saiji, Borgweg Nummer 11, super Laden in dem Fall. Und anders als in den anderen Folgen gebe ich das Schlusswort an Stefan.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und schaltet natürlich bei Thomas auch mal einen Doppelpass ein. Da sind auch immer ganz interessante Gäste.
Nicht mal. Regelmäßig.
Immer mal wieder. Regelmäßig.
Und natürlich checkt ihn ab bei Instagram. Thomas Helmer ist jetzt auch am Start. Von daher, folgt ihm.
Danke fürs Schlusswort, Mert. Tschüss.
Ciao.